So, das war zu früh. Eindeutig.
Echt, ja.
Ja, 3 Minuten zu früh. Es ist 16.57 Uhr. Wir machen jetzt nochmal für alle, die uns gerade zuhören, nochmal 3 Minuten.
Sie hören 3 Minuten schweigen.
Gedenkminute.
3 Minuten. Das müssen wir jetzt noch irgendwie überbrücken, bevor wir anfangen, damit die Live-Hörer draußen, die um 17 Uhr die Empfangsgeräte einschalten, auch mithören können.
Die nicht Hörgeräte.
Ja, genau.
An den Hörgeräten.
An den Hörgeräten draußen. Ja, herzlich willkommen bei Channelcast mit der Jubiläumsausgabe Nummer 30. 30 Folgen haben wir inzwischen aufgezeichnet, das heißt 30 Monate lang.
Das sind ja schon fast 3 Jahre.
Ja, 36, fast. Ne? 36. Aber ich glaube, wir haben keinen Monat ausgelassen, oder haben wir mal Pause gemacht irgendwann?
Wir haben einmal im Sommer eine Pause gemacht, im ersten Jahr.
Im ersten Jahr haben wir es nicht
geschafft. Im ersten Jahr haben wir eine Sommerpause gemacht.
Aber diesen August haben wir es tatsächlich mal zustande bekommen.
Yes.
Damian ist zurück aus dem Urlaub und sitzt braun gebrannt gegenüber.
Ja, guten Tag.
Und
fährst du demnächst wieder in den Urlaub?
Oder Buongiorno.
Buongiorno.
Am liebsten ja.
Andreas war auch schon im Urlaub?
Ich war ja vor Monaten schon im Urlaub.
Ja, das muss reichen. Das ist ja also wirklich lange her.
Das muss reichen.
Ja. Und du fährst jetzt.
Jahre. Ich gehe in Urlaub, ja. Genau. Ich habe jetzt morgen noch meinen letzten Arbeitstag und dann mache ich auch Pause. Und dann bin ich pünktlich zum Schulanfang natürlich wieder da und dann können wir im September auch noch eine Folge aufzeichnen,
wenn
wir wollen.
Machen wir.
Können wir munter weitermachen und dann machen wir auch echt mal wieder Hörertreffen. Müssen wir unbedingt mal machen.
Ja. Genau. Ja. Und im September könnten wir es gerade noch im Biergarten schaffen.
Könnten wir es gerade noch im Biergarten schaffen, genau. Und wir müssen es halt machen, bevor die Wiesn losgeht, weil sonst ist hier wieder Halligalli.
Ja, sonst ist hier alles zu spät.
Da mag man dann wieder eigentlich nirgendwo hingehen.
Ja.
Also ich zumindest, ja. Heißt ja nichts beim Blaukart, der im Februar schon auf Facebook
das erste Mal auf die Festwiesen geht.
Ja, schon die ersten Tische reserviert hat und sich beschwert hat, dass das alles so lang dauert und so und dass das so teuer ist und dass man auf eine Reservierung ewig warten muss. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben und gesagt, wer so viel Geld ausgibt für einen Tisch, der hat auch ein Recht darauf zu warten.
Sehr gut.
Das ist die sogenannte Vorfreude.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich kann der Wiesn ehrlich gesagt mittlerweile so gut wie nichts mehr abgewinnen. Weiß ich nicht. Geht's euch? Geht ihr noch?
Ach, ich gehe schon ganz gerne.
Ja?
Mindestens einmal, ja. Mhm. Meistens zweimal.
Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal da war. Also ich mache da auch
an die. Als du fest angestellt warst und musstest.
Ja, so ungefähr. Ich glaube schon.
Ja. Auf der Mitarbeiterwiesn.
Ja, genau.
Ja.
eine Bier- und eine Händelmarke und los geht's.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Na, ich mache da einen großen Bogen rum.
Ja. Zum Wohl.
Ja.
Wir trinken mal.
Salute.
Die Herren.
Versuchen mal, dass wir unseren Kasten Club Mate langsam leer kriegen. Mhm. Die Flaschen haben wir noch. 4.
4 im Kasten, aber ein paar im Kühlschrank. Hm. Ich glaube 4 noch im Kühlschrank.
Schaffen wir heute natürlich nicht.
Ach. Nein.
Also eigentlich hätten wir doch heute gar keine Sendung machen müssen, oder?
Nee.
Ist ja nichts passiert.
Nee.
Also zumindest so aus meiner Wahrnehmung. Richtig? Was passiert jetzt?
Ich
habe den Eindruck, wir haben schon ziemlich Sommerloch.
Ich dachte, wir machen jetzt heute mal so eine Sendung, wo jeder mal so einen Schwank aus seiner Jugend erzählt.
Ja? Genau, und dann sind wir ja schon fast durch.
Dass die Hörer uns mal ein bisschen näher kennenlernen. So von der anderen Seite.
Genau.
Von unserer privaten Seite.
Aha.
Ja, machen so.
Muss das sein.
Wir lassen die mal alle rein in unser Privatleben.
Ja.
Das ist doch mal eine Idee, oder?
Das wäre eine super Idee.
Aber du hast recht, Damian. Also in der Tat ist es so. Es ist relativ ruhig zurzeit und kommen ja teilweise auch ganz abstruse Meldungen hier auf. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber alleine, wenn wir uns mal in den Bereich hier Personalien anschauen,
ja.
Merkt man halt schon, es ist A, Sommer und B, mitten im Quartal.
Ja.
Da finden keine großartigen Personalien statt.
Nee. Channel-relevant sowieso schon mal.
Wenig, ne?
Ja, so gut wie gar nicht.
So gut wie gar
also
nicht.
In der Top-Ebene haben wir nichts gefunden.
In der Top-Ebene international schon.
Ja, international.
Aber deutsch?
Ich denke ja immer, weißt du, da wenn in den USA irgendjemand neu berufen wird, dann ist es für den deutschen Channel vielleicht doch nicht so spannend, wie wenn ein direkter Ansprechpartner
ja, das ist richtig.
Wechselt, ne? Oder einen Channel-Verantwortlicher in Deutschland. Ne? Zumindest war das früher immer so. Und ich denke, dass das heute auch nicht viel anders ist.
Ja, es dient eigentlich nur dem, wie sagt man denn, damit man fit ist für Smalltalk. Ne? Mhm. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf den Systemhauskongress geht, nach Düsseldorf, hier Ende August, dass man da mitreden kann.
Dass, ne, man sofort mitreden kann.
Bei HP passiert ist, bei der IBM passiert ist. Ne? Mhm. Da hat man gleich ein Thema, über das man dann sprechen kann. Ja, Ivo Körner, das ist die erste Personale, die wir hier draufstehen haben. Ivo Körner ist neu in der IBM-Geschäftsführung. Der hat vorher den Softwarebereich geleitet.
Der war auch bei der IBM, ganz genau.
War auch bei der IBM, ja, ist dort sozusagen auch aufgestiegen und ist jetzt da Mitglied der Geschäftsführung geworden.
Und ist jetzt für den Vertriebsbereich Branchenkunden Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Also eigentlich auch nicht für den Channel so auch relevant, nicht die Person. Ne?
Richtig.
Ja.
Die zweite wahrscheinlich schon eher. Da geht es um das Unternehmen NEC. Die haben einen Ex-Dell-Manager an Bord geholt, nämlich den Joachim Fischer.
Ja, da fand ich ganz interessant, dass überhaupt mal wieder so ein Lebenszeichen von NEC aufgepoppt ist. Ich habe von NEC wirklich schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört, also von NEC Display Solutions. Offensichtlich gibt es die noch und sie stellen sogar jemanden ein, aber mehr weiß ich dann auch noch nicht. Ne? Also schauen wir mal, dieser Mensch, der jetzt 7 Jahre, glaube ich, bei Dell mal gewesen ist, als Sales Manager, ist jetzt also neu in dem Bereich und ist aber auch nicht für den Channel zuständig, sondern was macht er? Manager Sales Corporate Dach, also Direktvertriebsorganisation,
ne?
Würde ich so interpretieren.
Mhm.
Genau.
Okay. Ja, das stimmt, du hast recht. So, von NC hat man in der Tat relativ wenig zu stimmen.
Das ist ja auch eine der früheren Größen im Markt, die halt dann irgendwie dann verschwunden ist.
Trotz, ne? Digital Signage. Ne?
Ja, genau. Trotzdem.
Ja, sagen wir mal so, Digital Signage ist einer der Bereiche, in dem sie wirklich recht erfolgreich unterwegs sind, aber der Markt ist halt begrenzt groß, bei 500 Millionen oder was, und das ist halt nicht ein Milliardenmarkt, wie der breite Displaymarkt gewesen ist.
Ja, insgesamt, jetzt, wo das du sagst, wenn man mal überlegt, so diese ganze Projektoren- und Beamer-Hersteller, Segmente hat man eigentlich insgesamt relativ wenig, ich meine so Firmen wie Infocus und was gab es da noch früher? Da waren da noch, wer sind da noch immer groß drin gewesen?
BenQ ist BenQ, sehr groß, etc.
Aber dürften auch noch.
Sind wahrscheinlich auch alle noch drin, aber.
Der größte ist, glaube ich, Epson.
Epson, genau.
Ja, Epson ist auch relativ groß.
Das ist die größte. Ja. Marktanteilsmäßig gesehen.
Aber dieses, um dieses Marktsegment insgesamt ist eigentlich relativ ruhig geworden.
Also, ne? Dieser Riesendurchbruch, den man eigentlich, nicht erwartet unbedingt, der einem verkündet worden ist. Also immer, auch im privaten Bereich hat ja nicht stattgefunden.
Nee.
Ne, nicht wirklich. Ne.
Nein, weil Flachfernseher so billig geworden sind.
Wahrscheinlich. Das
so ruckzuck. Und Monitore spielen ja im Moment auch nicht mehr die große Rolle, nachdem sehr viel Notebooks und Tablets verkauft werden und selbst ein Telefon schon ein kleiner Monitor ist.
Mhm.
Ja, so ein All-in-One-Rechner.
Wobei ich sagen muss, ich war ja
hat sich hier viel verändert.
Bei dem IT-Händler Gröbel in Gröbenzell. Mhm. Der hat ja in seinem Showroom hat er so ein Home-Cinema integriert, also tatsächlich architekturmäßig da reingebaut. Das ist schon ein Erlebnis. Also muss man.
Ich habe das neulich bei Bekannten auch gesehen. Das war schon wirklich toll.
Ja.
Das ist wirklich toll. Also mir wär's zu viel Akt.
A, zu viel Akt und B, du musst halt irgendwie in deinem Wohnzimmer oder wie immer du das auch machen willst, dann auch so die ganzen Gegebenheiten haben. Ne?
Ja.
Brauchst eine freie Wand für eine Leinwand.
Ja, du hast dann kein Wohnzimmer mehr quasi, sondern du hast einen Kinoraum.
Ja, du hast ein Kino.
Also
das Wohnzimmer wird Kino.
Ne? Das,
ja. das wird dann schon schwierig, da ein extra Zimmer irgendwo
danach
zu machen. Ein Keller unten vielleicht für diejenigen, die ein Haus haben. Aber
es wird schwierig und es wird auch teuer.
Ich wollte gerade sagen, also hier in München kannst du ja nicht sagen, meine nächste Wohnung hat mal ein Zimmer mehr, weil ich noch so ein kleines Kino habe. Und dann
noch der Popcorn-Automat.
Der Popcorn-Automat, super. Und dann wird es aber richtig teuer. Ne? Also bei der Mietentwicklung hier in München, ne, das ist alles kein Spaß. So, nächste Meldung stelle ich noch ganz kurz zurück, weil da reden wir dann sicherlich noch ein kleines bisschen ausführlicher drüber. Dann hat unsere Schattenredaktion in Person von Michael Schickram dem wir an dieser Stelle wieder ganz herzlich danken für seine Mitarbeit, seine unermüdliche. Noch reingeschrieben, Bob Mansfield von Apple.
Sei
degradiert worden.
Ich fand das eine ganz komische Meldung. Ich habe die auch so gelesen, als hätten sie ihn zuerst mit Gewalt. Zuerst wollte er in Ruhestand, dann hat man ihn vor ungefähr einem Jahr wieder zurückgeholt. Und für zwei Jahre hat man ihn zurück. Ich glaube, letztes Jahr war es ein
bisschen. Ja, also Zeit. Bob Mansfield wollte ja eigentlich.
Und dann hat man ihn irgendwie so. Das klang, als hätte man ihn zur Seite geschoben.
Nee, der Bob Mansfield ist ja nur sozusagen auf persönliche Bitte von Tim Cook hin nochmal zurückgekommen.
Von Jobs aus dem Jenseits.
Ja, sozusagen. nochmal zurückgekommen, weil halt einige wichtige Hardware-Sachen anstanden. Bob Mansfield war ja da für die komplette Hardware und so weiter zuständig. Ja. Ich denke mal, dass er auch sehr intensiv an dem neuen Mac Pro mitgearbeitet hat. Völlig neuer Formfaktor, völlig neues Konzept. Und dieses Projekt ist jetzt sozusagen auch ein Stück weit zu Ende. Und Bob Mansfield hat damals schon gesagt, er tritt dann auch gerne wieder zurück sozusagen und macht den Weg frei. Insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich von degradieren sprechen kann, sondern Bob Mansfield hat ja gesagt, also er kommt da nochmal punktuell dazu, aber will da auch nicht dauerhaft wieder so richtig einsteigen. Aber er ist auch in dem Unternehmen.
Ja.
Und macht da, glaube ich, so Sonderprojekte, ne? Und da gibt es ja sicherlich einige. Apple kauft ja relativ viel an Technologie auch zu. Auch in den letzten Monaten gab es immer wieder so kleinere Übernahmen von Technologieunternehmen. Und da weiß man aber nie, ob was daraus wird oder nicht. Also das kriegt man bei denen immer nie mit. Anders als bei anderen Unternehmen, wo dann die Technologie tatsächlich mal in Produkte einfließt. Aber entweder kaufen sie teilweise auf, um die vom Markt verschwinden zu lassen, oder sie haben warten, bis es richtig ausgereift ist und machen dann irgendwas. Aber die haben in vielen Bereichen, sei es Fingerscanning oder was weiß ich, in allen möglichen Sachen schon zugekauft. Ne?
Das Siri war ja auch ein Zukauf.
Siri war auch ein Zukauf, ja.
Und von dem hat man dann wieder was mitgekriegt.
Da hat man was mitbekommen.
Sogar unter demselben Namen.
Ja,
unter dem selben Namen. Das hieß vorher auch.
Richtig. Siri. Und vielleicht geht es da auch noch weiter voran. Apple ist ja derzeit sehr bemüht mit der neuen Betriebssystemversion fürs iPhone, also iOS 7, was ja jetzt dann im Herbst vorgestellt wird. Da hat Cook ja auch im vergangenen Jahr schon angekündigt, dass sie da jetzt sehr stark in den Automobilbereich rein wollen und sind da auch mit vielen Herstellern im Gespräch. Da bin ich mal ganz gespannt, ob sich das da in irgendeiner Form, ob die da tatsächlich Zugang finden, weil ich glaube, gerade diese Automobilbranche, wenn ich da an die Themen denke, Navi, Radio etc., Entertainment, was da alles drin gibt, scheint mir auch sehr geschlossene Systeme zu sein. Und ich weiß nicht, ob die so den großen Bock haben, da sich zu öffnen.
Oh.
Weil da wird ja ein Schweinegeld damit verdient. Ne?
Also was ich gelesen habe, und zwar in der Automotorsport war es, glaube ich, da war genau das Thema, die Automobilhersteller und ihre Beziehung zu Apple. Die ist ja alles andere als von Seiten, also der Automobilhersteller, als euphorisch. Mhm. Die sagen, Apple sei super schwierig, super arrogant, zu Zugeständnissen und so weiter und so fort. Also überhaupt kaum bereit. Ja. Und die Kommunikation, die Kommunikation mit ihnen würde sich sehr, sehr schwierig gestalten. Und das sagt nicht irgend so eine Pissbude, sondern das sagen durchaus die renommierten Brand-Hersteller, die mit
also
notgedrungen sozusagen
Tata hat es nicht gesagt
mit notgedrungen mit Apple reden. Also.
Ja, also Google ist ja da viel offener. Ne? Also Google und IBM haben ja zusammen, glaube ich, mit dem Volkswagen-Konzern oder wie auch immer, sind die da sehr stark im Gespräch. Mhm. Google ist ja mit BMW schon ziemlich stark verbandelt, sind ja schon ein paar Dienste teilweise integriert. Gut, das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz, den Google da prinzipiell fährt.
Absolut.
Ne? Aber das stimmt, ich kann das bestätigen. Ich hab jemand, der bei Infineon arbeitet und dort unter anderem auch mit Kunden verhandelt. Geht es dann um Verträge, die dann ausgearbeitet werden, Distributionsgeschichten etc. pp. Und diese Person hat mir mal erzählt, dass es auch Verhandlungen gab mit Apple, weil die halt Bauteile einkaufen wollten bei Infineon, bestimmte Chips. Und er hat gesagt, das ist der schlimmste Kunden, den sie in 20 Jahren erlebt hat. Ja, also das sei einfach unter aller Kanone. Aha. Also mit denen Geschäfte zu machen, man macht eigentlich keine Geschäfte. Also
Das hat Intel damals auch nicht gemacht.
Die diskutieren da gar nicht lang, sondern legen ihre Forderungen auf den Tisch und Ja, also
da muss man starke
Nerven haben. Die müssen da schon knallhart sein. Insofern
eine Position sich
das da. Wobei, ich habe am letzten Wochenende einen Ex-Kollegen getroffen, den Markus Berisewski, war früher Chefredakteur Information Week, ist heute beim Springer Wissenschaftsverlag. Und die haben eine Sparte, da arbeitet er, die sind spezialisiert auf Automobilbranche. Die machen große Publishing-Projekte mit Autoherstellern, auch wenn es so um Dinge in der Forschung und Entwicklung geht. Und der sagt, eins der Probleme, was die Autoindustrie heute mit der IT hat, ist, die Produktzyklen und die Entwicklungszyklen sind viel, viel länger als in der IT. Das heißt, eine Autoentwicklung läuft ab über fast 7 Jahre. Und wer weiß in der IT, also heute legt die Daimler, was weiß ich, fest, wie die S-Klasse in 7 Jahren aussieht.
Ja, ja.
Und wer weiß denn heute in der IT-Industrie, was bei uns in 7 Jahren der Fall ist. Das heißt, das sind Zyklen, die nicht so wirklich zueinander passen. Ja. Und deswegen tut man sich da sehr, sehr schwer, aufeinander zuzugehen und da wirklich miteinander in die Diskussion
einzusteigen. Ja, man könnte zumindest aber mal teilweise Schnittstellen schaffen, damit man da
Es wäre sensationell. Ne? Ich denke mir das bei meinem Navi jedes Mal. Das Navi in meinem Auto ist schön, aber ich denke mir dann, das Navi auf meinem Telefon ist besser. Das sind Google Maps. Das ist was total Einfaches. Ich gebe da ein, ich suche irgendeine Firma und dann führt der mich dahin. Und im Navi muss ich nach einer Firma, wo sitzen die, und es ist doch sehr umständlich. Und dann sind die Karten wieder veraltet und es ist wirklich grauenhaft. Da gibt es doch deutlich bessere Lösungen.
Mhm. Ja, sicherlich gibt es bessere Lösungen, auch was jetzt
Zusatzinformationen
anbelangt.
Verkehr,
etc. pp. Funktioniert ja auch irgendwie alles vorne und hinten nicht.
Aber Verkehr ist von grauenhaft.
Ja. Oh. Da habe ich nachher aber noch einen Pick zu dem Thema. aber das... Das stimmt, ja. Ich war unlängst im Biergarten und im Franziskanergarten und saß dort, neben mir saß einer, ich kannte den nicht, mit einem Kollegen offensichtlich, und die haben über die Arbeit gesprochen und die waren wohl beide offensichtlich bei irgendeinem Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie tätig und dort in einem Bereich, wo es viel um Elektronik geht. Und ich bin da unfreiwillig dann zum Zuhörer sozusagen geworden. Und die haben da ein Thema sehr stark diskutiert, und da ging es darum, Internet in den Fahrzeugen. Also da haben die schon erzählt, was da Audi gerade macht etc. pp. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht hören dürfen, aber da haben wir mal gemerkt, oder da kam mir so die Erkenntnis, ich glaube, das ist so der nächste große heiße Scheiß, dass diese ganzen Autos irgendwie miteinander vernetzt werden. Und da kannst du natürlich noch etliche Dienste dann dir vorstellen, die... interessant sind in irgendeiner Form. Ne? Kann man wahrscheinlich schon einiges so machen. Naja, warten wir es mal ab. Dann hat der Schicker noch reingeschrieben, der nächste Ex-Avato-Mitarbeiter jetzt bei Also.
Wieso der nächste?
Ex-Avato-Mitarbeiter.
Matthias Lorz. Ex-Avato, jetzt Geschäftsführer-Service.
Ja, richtig.
Genau, und das ist nämlich im Bereich Microsoft.
Genau.
Da war ja die Jenny Weber Abteilungsleiterin. Die ist schon eine ganze Zeit raus. Mhm. Und sie haben jetzt den Nachfolger, der hat jetzt angefangen, Gregor Primus von der Avato. Interessant, die Avato arbeitet ja sehr eng mit Microsoft zusammen. Mhm. Und der Gregor Primus war auch für Microsoft für den Consumer-Bereich bei Avato zuständig. Also das heißt, sie haben da einen Menschen, der erheblich erfahren im Thema Microsoft ist und der natürlich auch die Dienstleistungserfahrung hat.
Gab ja im vergangenen Jahr ja die große Personalie eines ehemaligen Microsoft-Geschäftsführers, der dann nach Amerika ist.
Avato-Chef ist.
Und dann das Mobile-Segment da drüben oder bei Microsoft geleitet hat, der Achim Berg.
Und der dann mit ihm wird übrigens in den neuen Manager-Magazin, das morgen auf den Markt kommt, heute war schon eine Vorab-Ankündigung und ist auch auf der Manager-Magazin-Homepage schon mal angekündigt, ein Interview sein.
Ach, Interview mit Achim?
Mit Achim Berg, also bin ich schon mal ganz gespannt, was er da so zu erzählen
hat. Kaufst du dir das noch oder hast du es abonniert?
Das Manager-Magazin habe ich abonniert, genau. Aber die hatten heute schon mal so eine Vorab-Ankündigung rausgeschickt. Und er will jetzt Avato schon auch ein bisschen umbauen.
Naja, dafür werden sie ihn geholt haben, denke ich doch.
Denke ich auch.
So, und die letzte Personale, die wir hier draufstehen haben, betrifft HP. Dort ist Dave Donatelli kurz nach der oder unmittelbar nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen. Oder parallel zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen fürs dritte Quartal entfernt worden. Er hat jetzt eine andere Aufgabe bei HP, aber ist seines Amtes enthoben worden dort als Chef der HP Enterprise Group und macht Platz für Bill. Oh, wie spricht man das
jetzt? Das weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung. Schreibt sich jedenfalls V-E-G-H-T-E. Ich habe von dem noch nie was gehört. Der wird jedenfalls.
Den hatten wir schon mehrfach im Channelcast, Christian. Ich bin
entsetzt. Den Bill?
Yes. Der kam von Microsoft und wurde COO. Und wir hatten damals drüber spekuliert, rutschen HP und Microsoft näher zusammen, schickt der Ballmer, nachdem der Apotheker weg war und die Wittmann übernommen hat, einen Aufpasser zu HP.
Echt?
Hatten wir drüber gesprochen. Wie lang ist das denn her? Das 2 Jahre muss das her sein. Ja,
wahrscheinlich.
Und der hatte erst einen anderen Job bei HP, war zuletzt COO, also Mann Nummer 2. Und die Wittmann schickt den anscheinend jetzt als Ausputzer in die Enterprise Group, die er nicht wirklich gut abgeschlossen hat. Mhm. Also, und das ist eine interessante Personalie. Der Donatelli macht jetzt was anderes. Den Donatelli hatten die vor 4 bis 6 Jahren geholt. Und zwar von EMC. Da hat es auch noch eine Verwerfung gegeben, weil der von EMC eigentlich noch gesperrt war und EMC dann geklagt hat, dass der nicht gleich bei HP anfangen darf.
Okay.
Und der Donatelli, den hatten die geholt, um das HP Storage-Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Das war damals am Boden liegend und Donatelli war bei EMC sehr erfolgreich unterwegs und hat so richtig Storage nach vorne gebracht und EMC da wirklich zu einer Macht gegen die HP aufgebaut. Und dann haben die den halt rübergeholt. Und er hat wohl auch recht gute Fortschritte erzielt bei Storage. Da ist HP ja wirklich wieder sehr gut unterwegs. Bloß die Gesamtperformance der Enterprise Group in diesem Jahr war wohl, also
nicht so toll.
Wir kommen ja gleich nochmal
intensiver drauf. Wir können direkt drauf.
Also die war nicht wirklich, gehen wir direkt drauf.
Wir gehen direkt in die Geschäftszahlen rein.
Die war nicht wirklich toll und vor allem
in den Server. Gestern Abend noch veröffentlicht wurden nach
Börsenschluss. Genau, vor allem in den Serverbereichen war man also nicht wirklich erfolgreich unterwegs. Das heißt, die HP-Geschäftszahlen, obwohl HP wirklich keine schlechten Zahlen schreibt, muss man auch mal sehen, brach dann auch der Börsenkurs sofort ein.
HP. Aber jetzt so im Vergleich Jahr zu Jahr?
Gab es da eine Sparte, die
zugelegt hat?
Im Jahr zu Jahr.
Der Gewinn,
ja, gut. Der Gewinn hat erheblich zugelegt. Gut, man hat
aber abgeschrieben. Ich meine, wie viel Personal hat man denn da entfernt mittlerweile?
Man hat relativ viel abgebaut.
Oder mal 20.000 Leute?
Man hat ja abgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt sind. Das wäre interessante Frage. Aber gegenüber Vorjahr machen sie schon massiv weniger Umsatz. 7 Milliarden weniger, das heißt von 90,4 Milliarden auf 83,2 Milliarden.
Einen Moment,
Im Jahresvergleich. 9 Monate.
Drittes Quartal haben sie 27,2 Milliarden umgesetzt.
Im Quartal.
-8%.
Genau. Und sie sind auf einem Gewinn in den 9 Monaten von 3,7 Milliarden und in dem einen Quartal sind sie auf einem Nettogewinn von knapp 1,4 Milliarden, was meines Erachtens gar nicht so schlecht aussieht. Mhm. Den Gewinn haben sie schon heftig gesteigert, auch gegenüber dem zweiten Quartal. Da waren sie bei einer Milliarde. In den Bereichen ist das ganz interessant. Jetzt muss ich hier mal in den Zahlen runterblättern. Das ist ja doch recht umfangreich. Interessant ist im Quartalsvergleich, also vom zweiten auf das dritte Quartal, sind sie im Bereich Personal Systems, das heißt PCs, Notebooks, leicht gewachsen, was ich recht beachtlich finde, allerdings auf Kosten des Gewinns, der ist leicht zurückgegangen, das heißt, man hat stärker über den Preis verkauft. Bei Printing ist das Geschäft stagniert, das liegt vor allem an Supplies. Supplies-Geschäft war rückläufig, Hardware-Geschäft hat etwas zugelegt, dürfte im Trend auch weiter zulegen, weil da neue Produkte gekommen sind. Da gab es lange Zeit keine neuen Produkte. Das Geschäft war negativ bei der Enterprise Group und bei der Enterprise Group war auch der Gewinn leicht rückläufig und da war es vor allem auch das Servergeschäft, also das Geschäft mit Standardservern. Mhm. Und was bei Ihnen anscheinend ein heftiges Problem ist, ist der ganze Bereich Services. Und zwar sowohl Technology Services, die bei der Enterprise Group mitlaufen, als auch die Enterprise Services, die eine ganz verheerende Profitabilitätssituation haben. Die Enterprise Services, da macht man einen Umsatz von 5,8 Milliarden bei einer Profitabilität von nicht ganz 200 Millionen, was eine völlig absurde Situation ist in einem Servicebereich, der zum Beispiel bei einer IBM vergleichbar ja hochprofitabel ist. Ja. Also da musst du sagen, für die Gott, da ist im Service absolut der Wurm drin. Das
ist doch auch der Bereich, wo sie eigentlich immer hin wollten. Ne? Und immer auf das IBM-Geschäft, auf das Gute gestartet hat. Ne?
Aber absolut.
Ja.
Ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren, woran das eigentlich liegt. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass mehrere Effekte zusammenkommen. Der eine Effekt ist, Outsourcing ist kein Trend mehr. Da hatte man ja vor Jahren wirklich sehr stark profitiert und riesen Deals reingeholt.
Ja, da geht viel zurück jetzt.
Da geht viel zurück, da wird sehr viel wieder ingesourced. Und dann muss es beim Service ein generelles Problem geben, was sehr alt ist und was auf die Ära Mark Hurd zurückgeht. Es gibt aus der Ära Mark Hurd, wo man ja sehr stark in die Kosten gegangen ist und gesagt hat, wir sparen hier überall und wir fahren überall zurück und wir sourcen aus nach, oder wir offshoren nach
Indien und
nach wo. Indien und dann ganz viel auch nach Rumänien, muss es wirklich zu massiven Problemen inzwischen kommen. Damals gab es die Aussage bei HP, wir fahren so lang zurück, bis einer schreit. Und das Problem ist, glaube ich, wenn man ganz lang zurückfährt, dann passiert ganz lang gar nichts und irgendwann knallt es und es schreit keiner, sondern die ersten fallen tot um, beziehungsweise sie springen dann ab und sagen, okay, wenn der Service hier nicht funktioniert, dann funktioniert er da auch nicht und dann möchte ich damit gar nichts mehr zu tun haben. Also im Servicegeschäft muss wirklich der Wurm drin sein und zwar weltweit und es gibt auch diverse Unzufriedenheiten hier mit den Serviceabteilungen in Rumänien und so, wenn man bei den Partnern sich umhört, dann sind die nicht immer ganz glücklich über die Organisation.
Und ist ja auch jetzt so meine Vermutung gar nicht so schnell reparabel. Ne? Also was bringt
der? Ich glaube, das ist nicht einfach,
ist ja nicht der so von heute auf morgen wieder herzustellen. Nein. Ist. Ne?
Nein. Das
ist schon, hängen ja viele Strukturen dahinter, ja. Organisationen, ja. Workflows etc. pp. Das kann man ja nicht ganz einfach mal wieder umlenken. Ne?
Und es müssen sich, das hatte ich auch gehört bei Recherche, es müssen sich erheblich viele ehemalige Serviceleute, die dann halt ausgestellt worden sind, anschließend selbstständig gemacht haben und gesagt haben, okay, wir sind super Servicetechniker, wir kennen uns mit HP super gut aus, wir bieten jetzt HP-Services selber an und zwar deutlich günstiger. Also dass da auch wirklich ganz absurde Konkurrenzsituationen zustande gekommen sind, die halt sehr viel Kunden kosten und das macht sich anscheinend jetzt massiv bemerkbar.
Ja.
Also was ich interessant fand jetzt im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen war die Aussage von der HP-Chefin, dass sie jetzt auch wieder strategische Zukäufe konkret ins Auge fasst. Reuters hat jetzt auch eine Zahl genannt, bis zu 1,5 Milliarden Dollar stünden dazu zur Verfügung. Und die spannende Frage ist natürlich, in welchen Bereichen diese Zukäufe
stattfinden?
Sensationell.
BlackBerry jetzt, vielleicht nicht, aber ich könnte mir vorstellen, in dem Smartphone-Bereich.
Ja.
Dass sie da nochmal ihre Augen offen halten.
Oder halt Technologie.
Ja.
Fände ich schon auch interessant. Und was ja bei der Donatelli-Personalie auch gesagt wurde, ist, Donatelli soll sich ja mit Venture Capitalists zusammen umgucken, was für Technologiefirmen verfügbar sind. Richtig. Und da geht es aber dann, klar, weil Donatelli kommt ja aus dem Enterprise-Bereich, da geht es dann in Richtung so Dinge wie Moonshot und so. Das sind ja so Virtualisierungstechnologien und ich denke, da ist bei HP auch noch einige Felder, die wirklich gut besetzen können.
Wo die nicht sie will halt damit schon sind. Ihr Versprechen auch einlösen, das sie abgegeben hat, dass sie gesagt hat, dass Invent, was in ihrem Logo drinsteht, wieder eine bedeutendere Rolle bekommen soll. Also, dass man, haben wir uns ja da früher schon oft drüber unterhalten, dass diese ehemalige oder von mir oft lange Zeit wahrgenommene Ingenieurskompanie selber wieder vernünftige Technologie bringt unter eigenem Namen und dort einfach wieder ein bisschen die Pace auch anführt. Ja. Im Moment hat man ja so ist ja alles eigentlich MeToo. Ist ja jetzt nichts, also mir würde jetzt so spontan relativ wenig aus dem HP-Umfeld, gut, ich bin jetzt ein kleiner Endkunde, ich kann jetzt das Enterprise-Geschäft nicht genau
überblicken. Im Enterprise sind sie zum Teil sehr innovativ unterwegs, aber im Client-Geschäft hat man schon den Anschluss verloren gehabt und rudert kräftig hinterher, um dann wieder nachzukommen.
Ja.
Also ja.
Also ich denke schon, dass man da halt noch so ein paar Sachen braucht, die so eine Cash-Cow sind, also wo halt die sich auch gut verkaufen lassen. Ne? Und da könnte ich mir so im Mobile-Smartphone-Umfeld durchaus was vorstellen. Ich meine, da haben sie Handlungsbedarf.
Ja.
Also da
Im Enterprise gibt es auch interessante Felder zu besetzen, denke ich schon.
Also aus der Krise sind sie jedenfalls noch lange nicht, habe ich den Eindruck, oder? Wie seht ihr das?
Nein, also kaum ein Geschäftssegment, was Wachstum darstellt momentan. Und kein Wachstum, ich meine, das kann ja keine Zukunftsperspektive sein. Der Gewinn ist mit 1,4 Milliarden natürlich immer noch recht ansehnlich. Mhm. Aber trotzdem, so ein Unternehmen muss wachsen. Wobei ich jetzt auch die Reaktion der Börse schon wieder ein bisschen überzogen finde, dass sie so abgestraft werden, weil Wittmann hatte ja schon vor Monaten angekündigt, es wird noch eine Weile dauern bis...
Ja.
Bis HP wieder wachsen wird. Ich glaube, sie hat wovon hat sie 2016 oder so, hatte sie gesprochen.
Das ist ja 5 Jahre.
Jetzt bringen sie ein Quartal. Ne, und sofort geht es hier 13%, knüppeln sie wieder die HP-Aktie runter. Also sind die Börsen, aber da sollte man sich vielleicht schon wieder überlegen, ob man da nicht schon wieder einsteigen sollte. Also,
du, die HP-Aktie steht im Moment sensationell günstig, muss man sagen.
Ich meine, das ist immer noch ein Kursgewinnverhältnis von 7 oder sowas oder ziemlich günstig. Die geben auch eine schöne Dividende raus, immer noch nach wie vor. Und da ist noch jede Menge Potenzial nach oben. Ich hatte es vor 2 Sendungen, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich denke, dass da die HP-Aktie ist brutal unterbewertet. Und da ist, wer ein bisschen Geld übrig hat, kann da noch
investieren.
Ja, also ist kein großes Risiko. Glaube ich nicht.
Eigentlich,
ja. Glaube ich nicht.
Wahrscheinlich.
Aber trotzdem muss dann natürlich auch was passieren. Auch so ein Unternehmen kann nicht Quartal für Quartal immer nur Rückgänge ausweisen, weil dann hat jeder Anleger mal die Nase voll und sagt, ne, also jetzt suche ich mir dann doch wieder was anderes. Ne? Mhm. Naja, schauen wir mal. Und deshalb denke ich auch, wird es halt jetzt ganz wichtig sein, wenn HP zukauft, dass sie dann auch sehr klug und strategisch dann auch zu kaufen.
Könntet ihr euch vorstellen, absolut, dass die mit irgendeinem ganzen großen anderen
merchen.
PC-Hersteller merchen oder übernehmen oder ähnliches, so wie so eine Art Compact-Deal?
Also kann ich mir nicht vorstellen und ich kann auch sagen, warum. Es würde das, was die Frau Wittmann gerade versucht hat, in mühsamer Kleinarbeit hinzustellen.
Nicht unterstützen, ne?
Es wäre absolut kontraproduktiv. Man hat gerade die Printing und die PC-Division zusammengeschoben. Und da knirscht das ja auch noch. Da hat sich ja auch lang noch nicht alles gefunden, was ich hätte finden sollen oder was. Also da ist ja noch keine Ruhe drin und das ist ja noch nicht wieder Geschäft wie gehabt und dann richtig volle Pulle raus. Mhm. Da ist man noch mit vielen Dingen beschäftigt. Und wenn man jetzt, wenn da die erste Ruhe reinkommt, nochmal so eine Riesenorganisation da reinmercht, das ist ja komplett kontraproduktiv. Also das sehe ich.
Na gut, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt sagen wir mal nur so kleinere Technologiefirmen zugekauft werden, das dauert nur auch eine ganze Weile, bis du das dann wirklich ernsthaft am Start hast, in die Produkte eingeflossen ist etc. pp. Also da vergehen ja auch gerne mal noch 2 Jahre.
Das ist völlig richtig. Und worauf wir ja auch noch warten, ist, dass die Geschichten von Autonomy, die zugekauft sind, im großen Stil in die Produkte einfließen. In einzelnen Produkten ist das schon, also in so Backup-Software, wo dann die Backups vernünftig suchbar sind und so.
Ja.
Aber im großen Stil steht das auch noch aus. Also das gibt es noch nicht.
Mhm.
Und da ist ja, das kommt irgendwann, das wird kommen, aber da ist man noch nicht. Und ich glaube, da sind schon noch Schübe zu erwarten. Und letztendlich musst du ja sagen, was machen die denn im Moment? Und das war ja sehr schön, der Jochen Erlach hatte ja vor Wochen, als wir da in München auf der Veranstaltung waren, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, hat ja auch mal die Roadmap aufgelegt, die dann sagt, okay, im Moment sind wir dabei, die Basics zu richten.
Mhm.
Wir denken, dass das dieses Jahr abgeschlossen wird.
Mhm.
Und ab nächstes Jahr werden wir uns dann wieder vorausorientieren.
Mhm.
Und in so einer großen Organisation die Basics in Ordnung zu bringen, ist nicht ganz trivial. Und jetzt sehen wir ja gerade das Desaster, was die im Servicebereich haben. Und das heißt, zumindest da sind die Basics noch gar nicht in Ordnung.
Ja, also ich sehe schon auch eher, wie so eine, wie es der Damian auch sagt, eine etwas größere Übernahme in irgendeinem der Geschäftsfelder. Ich glaube,
meinst
braucht,
du,
ja, ich glaube, die brauchen
relativ wirklich, schnell. Meinst du wirklich, dass die das schnell...
Das, ja, die brauchen irgendwie jetzt mal Erfolge. Ne?
Man ist im Moment also, noch heftig dabei, Schulden zurückzuführen. Also die langfristige Verschuldung führen die ja jedes Quartal zurück.
Ich meine, die sind ja auch alle wieder verschreckt. Ich meine, jeder weiß, dieses Autonomy war im Prinzip auch eine Technologie, die man eingekauft hat, für ein Schweinegeld.
Mhm. Ja, also das war wirklich der, richtig teuer. Also
das war richtig der Hammer.
Das war ja Wahnsinn.
Und es hat sich ja jetzt nicht wirklich ausgezahlt. Ne? Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da Technologie wird man zukaufen, aber ich denke nicht mehr in diesem Maße und nicht mehr in dem Umfang, wie man das mit Autonomy gemacht hat.
Nein, nicht für so eine Kohle. Und wenn du einen PC-Hersteller zukaufst, jetzt mal im Ernst.
Na, PC-Hersteller, glaube ich.
Was hat ein PC-Hersteller, was eine HP nicht hat, auch wenn jetzt der ein oder andere, wenn es noch ein bisschen im PC-Markt weitergeht, der ein oder andere recht günstig hergeht. Aber das kann ich mir nicht.
Nein, aber es ist.
Oh, nee.
Ist durchaus andere Felder.
Also ich glaube, das muss anders funktionieren. Ich habe übrigens ein total schönes Bild gehabt, als ich den Donatelli, als ich es gelesen habe, mit dem Donatelli, der wird jetzt, kriegt eine neue Aufgabe, musste ich prompt an Todd Bradley denken von der PSG, der ehemalige Vorsitzende, der ja auch eine neue Aufgabe bekommen hat und wo man groß gesagt hat, der die Medaille Freund des chinesischen Volks. Und ich sehe folgendes Bild vor mir. Bei McWhitman im Vorzimmer stehen zwei Schreibtische, an einem Donatelli, am anderen Todd Bradley. Unter der Aufsicht von Frau Whitman. Der eine befreundet sich mit dem chinesischen Volk und der andere sucht nach Akquisitionschancen.
Genau. Sehr gut.
Weil ja extra noch drin stand, beide werden an, also der eine, beim einen stand es drin und der andere, beide berichten an McWhitman.
Ja.
Ich dachte, hier zu mir ins Vorzimmer und Jungs, keine Faxen machen.
Ja, wir werden es weiter beobachten. Ich denke, da wird es in nächster Zeit wird's dann die ersten Spekulationen wahrscheinlich geben. Ne? So eine Ankündigung oder so eine Aussage zieht ja dann in der Regel auch Spekulationen nach sich.
Ja.
Da bringt sich der eine oder andere ins Gespräch, ob absichtlich oder unabsichtlich. Und dann werden wir mal schauen, was da rauskommt. Gut, dann lasst uns mal in die Distribution sehen. Und ich würde ganz gern starten mit einem Thema, das zumindest in der Generalpresse relativ stark gehandelt wurde. Damian hat auch einen offenen Brief dazu geschrieben.
Ich wurde von mehreren Leuten auch darauf angesprochen, auf das Thema, wie ich das sehe.
Können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Und zwar bezieht sich das alles auf ein Interview, was der derzeitige Tech-Data-Chef Michael Dressen gegeben hat. Michael Dressen ist ja durchaus bekannt dafür, dass er ganz gerne mal so steile Thesen vorlegt, was die Zukunft des Channels anbelangt. Oder
da hat er eine vorgelegt.
Ganz konkretes und das Interview, das in Channel Partner dann veröffentlicht wurde, lautete in der Überschrift, es wird das große Händlersterben einsetzen. Das hat also Michael Dressen so gesagt und hat das auch versucht in dem Interview zu begründen. Damian, du hast dich ein bisschen intensiver mit dem Interview offensichtlich auseinandergesetzt, weil es dir dann wert war, da auch in Form deiner Kolumne drauf zu reagieren.
Ja, also ich habe das Interview tatsächlich gelesen, als ich in Italien im Urlaub war und ich dachte, als ich es gelesen habe, endlich passiert mal was in der Branche, weil ich hatte den Eindruck, wir haben hier Sommerpause, Sommerloch, alle sind im Urlaub und so weiter und so fort. Michael Dressen ist jetzt, glaube ich, auch gerade im Urlaub, aber vorher hat er noch dieses schöne Interview gegeben. Und er ist ja bekannt dafür, dass er gerne so pointierte Thesen vertritt und die dann auch publik macht. Ich glaube, er hat auch Spaß dann daran, so wie ich ihn kenne. Und jetzt hat er halt sich dazu Wort gemeldet im Umfeld von Big Data. Mhm. Ist ja derzeit ein bisschen so sein Thema, Big Data. Und er wollte sicherlich auch ein bisschen Reklame machen für den Tech-Data-Kongress, der genau zu diesem Thema im Oktober stattfindet. Und er hat sich halt eben dazu geäußert, was bedeutet Big Data auch für den Handel. Mhm. Und er hat dann relativ elegant so eine Kurve dort hingekriegt, nämlich Big Data in Bezug auf den Device-Markt, also Endgeräte, der Gestalt, dass der Device-Markt sich stark verändert, also was die Endgeräte betrifft. PC kennen wir alle, die stark rückläufig, aber auch andere Bereiche sind ja sehr stark rückläufig, Monitore, Drucker, alles geht, nicht alles, aber vieles geht halt doch mehr oder weniger stark zurück. Und es verändern sich eben auch die Vertriebskanäle. Device, also Hardware wird zunehmend über große Flächenmärkte, Retailer oder eben im Online über die E-Tailer vermarktet. Ja. Was jetzt, sagen wir mal, ja, und das ist der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Moment, jetzt wird es unscharf. Da muss man nachfragen, weil er spricht von Händlern. Und er sagt aber nicht, und es wird aber leider auch nicht nachgefragt, von welchen Händlern reden Sie eigentlich? Mhm. Ja, und interessanterweise, er hat jetzt einfach mal eine Zahl rausgeblasen. Er sagt, nur noch 1.000 bis 2.000 Händler werden in Zukunft zukunftsfähig sein, um das Geschäft in Zukunft zu machen. Aber wovon spricht er eigentlich? Von welchen Händlern? Spricht er wirklich von den Händlern als Kistenschiebern, die halt sozusagen nur Hardware-Business oder auch Software-Business machen, aber nichts anderes als hin und her schieben, An- und Verkauf sozusagen?
Ja.
Da ist die Situation heute schon sehr dramatisch. Also die Zahl der Händler ist dramatisch zurückgegangen. Und ich sage, wenn Dressen davon spricht, gut, die Situation haben wir eigentlich schon. Weil der stationäre Händler klassischer Machart ist ja aus unserem Stadtbild eigentlich mehr oder weniger verschwunden.
Da gibt es nicht mehr, lang nicht mehr so viele.
Da gibt es nicht mehr viele. Sind nicht komplett verschwunden. Tante Emma Läden im Lebensmittelhandel.
Gibt es immer noch ein paar.
Gibt es immer noch ein paar, aber musste suchen. Ja. Und so ist es mit diesen Händlern auch. Oder spricht Dressen auch von den, wie Ralf Klenk, der Gründer von Bechtle, gesagt hat, vom handeltreibenden Dienstleister, vom Systemhaus. Mhm. Und da sage ich, sieht die Situation komplett anders aus. Mhm. Komplett anders aus, weil ich der Überzeugung bin nach wie vor, dass Systemhaus mit den Kunden, die das Systemhaus adressiert, nämlich große, kleine, mittlere Business-Anwender, hat nach wie vor eine sehr, sehr gute Gegenwart und auch Zukunft, weil es einfach Lösungen und Produkte anbietet, die diese Unternehmen brauchen, um ihr Geschäft heute zu betreiben und auch morgen noch betreiben zu können. Und dort gibt es immer weitere neue Produkte, Lösungen, Software, Hardware, welche dazu führt, diese Kundenunternehmen immer effektiver, effizienter zu machen. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch vom Praktiker Baumarkt, es gibt immer was zu tun. Mhm. Ja? Mhm. Und so sehe ich das für absolut. Systemhäuser auch. Es gibt immer was zu tun. Mhm. Ja? Und daher würde ich diese Aussage von Michael Dressen schon stark relativieren wollen und muss sagen, okay, so als pointierte Aussage kann man das mal rausblasen, ja, um auch Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber wenn man dann in die Analyse reingeht oder in die Feinheiten, dann ergibt sich dort doch schon ein etwas anderes Bild.
Absolut, ja.
Was ich interessant fand in dem Zusammenhang, er hat in dem Interview das nur gestreift, nämlich das ist die Frage, was bedeutet das denn alles für die Distribution. Mhm. Ja, wenn der Händler, ich sage es jetzt einfach mal so, wie Dressen das auch gesagt hat, wenn der Händler stirbt, die Zahl der Händler zurückgeht, ja, wenn das Absatzvolumen in verschiedenen Bereichen zurückgeht, dann muss ja der Distributor auch irgendetwas tun. Er kann ja nicht einfach so weitermachen wie bisher, weil seine Geschäftsgrundlage bricht ihm ja weg.
Ja,
mhm.
ja, absolut.
Also er kann jetzt sich einfach verkleinern immer weiter. Das werden aber viele Distributoren nicht wollen. Mhm. Oder er sagt, okay, ich muss neue Geschäftsfelder, neue Märkte, neue Zielgruppen für mich definieren. Mhm. Und was könnte das sein? Und ich bin der Überzeugung, dass viele große Distributoren sich genau diese Fragen stellen. Mhm. Und vielleicht auch schon die ein oder andere Antwort auf diese Fragen haben, diese nur derzeit noch ein bisschen für sich behalten, weil das natürlich auch eine Menge Unruhe provozieren könnte. Ich glaube, dass viele Distributoren sich auch mit der Frage beschäftigen, müssen wir morgen vielleicht auch den Endkunden direkt adressieren. Ja. Wenn uns der Absatzmittler wegbricht, müssen wir dann den Endkunden auf die ein oder andere Weise adressieren. Wie können wir das machen? Das ist ja alles noch im Fluss. Und ich denke, dass in dieser Hinsicht also am weitesten ist.
Ja, Ist mir auch gerade eingefallen. Ne?
Ja. Gerade durch die Übernahmen, die sie in den letzten 2 Jahren, glaube ich, getätigt haben, das fing mit druckerfachmann.de an und ist jetzt mit, wie heißt sie, Cora?
Cora.
Cora IT weitergegangen. Sie positionieren sich so ein bisschen als Dienstleister für Dienstleister. Sie bringen Dienstleistungen für ihre Kunden aus dem Fachhandel und aus dem Systemhausbereich, die diese weiter verkaufen können an ihre Endkunden, die dann aber von den ALSO-Mitarbeitern erbracht werden. Mhm. Aus ALSO-Sicht hervorragend, geschickter Schachzug. Man hat schon mal ein Bein in der Tür oder wie gesagt, einen Fuß in der Tür.
Ja.
Kennt die Kunden auch und weiß, was man da so vorfindet. Aus der Sicht des Handels beziehungsweise aus der Sicht des Systemhauses extrem zweischneidiges Schwert.
Absolut.
Auf der einen Seite kannst du Dienstleistungen anbieten, die du bisher nicht anbieten konntest, weil du einfach die Kompetenz nicht hattest im Haus. Auf der anderen Seite holst du natürlich einen potenziellen Wettbewerber mit ins Haus. Du lädst ihn sozusagen ein, deine Kunden kennenzulernen. Und
ich glaube nicht, dass das darum geht.
Ich vermute also
nicht. Ich glaube nicht, ich verstehe das Argument. Mhm. Ich verstehe das Argument. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Wir haben ja gleich die Cora-Diskussion auch noch.
Ich würde das sogar noch begründen wollen. Ich glaube, dass die Angebote und Services, die ALSO im Moment schafft und geschaffen hat, teilweise schon vorwiegend dazu dient, auch all denjenigen Händlern, die jetzt gerade in dieser Transformationsphase sind, weg von dem normalen Handelsgeschäft, so wie sie es bisher gemacht haben und wo ihnen einfach alles wegbricht hinten, und sie jetzt Dienstleistungsgeschäft aufbauen müssen, das ist ja auch nichts, was du jetzt von heute auf morgen kannst. Du hast die Kunden unter Umständen noch nicht, du hast die Skills noch nicht, etc. pp., da ist vieles. Und da, denke ich, kann die Distribution dir zumindest als Händler im Moment ein Stück weiterhelfen, indem du diese Sachen eben einkaufst und outsourced im Prinzip, ja, also eine fremde Dienstleistung wahrnimmst, aber deinem Kunden in die Rechnung stellst. Solltest aber natürlich schon versuchen, dort möglichst schnell auch eigenes Know-how aufzubauen und sich dort fit zu machen. Ich glaube, die ganz großen, sehr professionellen Systemhäuser, die berührt das wahrscheinlich sowieso nicht. Die können das, die haben das auch schon längst gelernt. Aber es, wenn diejenigen Händler, die, hoffe ich, auch mittlerweile aufgewacht sind und erkannt haben, sehr stark erkannt haben, und da habe ich manchmal meinen Zweifel dran, und da will ich vielleicht mal auch noch ein paar Worte dazu erzählen, das auch tatsächlich als Angebot wahrzunehmen und nicht als Konkurrenz. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt im Moment mal der vernünftige Ansatz, weil das nur als Konkurrenz anzusehen und zu sagen, finde ich alles blöd und ist eine Sauerei und sowieso, bringt einen ja nicht weiter. Bringt dich überhaupt nicht weiter.
Deswegen sagst du zweischneidig.
Ja, genau. Und damit verbunden auch die Debatte, wenn man dann in die Foren mal reinschaut, da gab es ja dann massenweise Kommentare dann auch dazu, und da entbrannte ja auch eine schon ziemlich heftige Diskussion dann drum. Hat es mich ehrlich wieder gewundert, dass die Debatte dann wieder losging, ich kann aber bei Amazon die Hardware XY billiger einkaufen. Ja, dass das sofort wieder in diese Schiene gegangen ist.
Natürlich ist das so.
Und
es geht immer über den Preis.
Und es geht immer über den Preis. Dann denke ich mir, also manche haben es einfach offensichtlich noch nicht ganz verstanden, um was es hier geht. Also da fehlt mir einfach die Transferleistung mal zu erkennen, dass bestimmte Themen einfach durch sind und dass es sich auch nicht mehr lohnt, darüber zu diskutieren. Diese Zeit wird nicht zurückkommen.
Nein.
Und auch die Hersteller werden da nicht zurückrudern und sagen, so, finden wir jetzt alles blöd und Amazon muss jetzt mindestens 5 € über dem EK in der Distribution verkaufen. Das wird nicht stattfinden. Das ist durch. Und da gibt es aber offensichtlich, weiß ich nicht, ob es wahnsinnig viele sind, aber ich bin wieder erstaunt über die Stimmen, die dann laut werden und sagen, die Hersteller sind es, die den Handel sozusagen kaputt machen.
Gut, dass Preispolitik der Hersteller natürlich so ist,
wie sie beschleunigt. Sie beschleunigt
es. Die ist so, die war schon immer so, die wenigsten Hersteller arbeiten sauber, es gibt welche, die arbeiten sauber, die meisten tun das nicht, weil ein Quartals, das ist doch seit wie vielen Jahren bekannt?
Ja.
Seit wie vielen Jahren sind wir in der Branche? Von Anfang an.
Prinzip ja.
Immer schon. Preis- und Margendiskussionen, solange wir dabei sind. Und damals waren die Margen und Preise, das war
20-30%.
Hey, ich meine, da war eine Festplatte, das hat ja richtig Geld gekostet.
Ja, ja. Ja,
heute ist das ja. Aber das ist doch schon immer Thema. Das ist doch Bums, das ist doch durch.
Ja.
Und dann dieses ewige Lamentieren.
Ja, also im Moment, ich sehe es genauso. Also denke ich auch, hat da schon wirklich die Zeichen der Zeit erkannt und sieht es auch als für sich als Unternehmen als eine Chance, das anzubieten, in der Hoffnung, dass möglichst viele diese Angebote natürlich auch nutzen werden, weil sie eben in dieser Umstellungsphase sind und jemand brauchen, der sie dort ein Stück weit begleitet. Ja. Und das wird eine Weile zugehen. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird sicherlich auch zu Konkurrenzsituationen kommen, ja. Schließe ich nicht aus.
Die gibt es aber doch in der Distribution heute und schon,
weil
Dingen, sich so viele Unternehmen in der Distribution einschleichen mit einem komischen Gewerbeschein.
Und du bist halt jetzt mit diesem Geschäft als Distributor viel näher an dem Kunden, als du es vorher warst.
An dem Endkunden. An dem Endkunden.
Die Distribution.
Ja. Ist ja viel näher dran. Ne? Also, und das ist
aber ja letzten Endes, Freunde, es geht ja auch um Mehrwerte.
Es geht um Mehrwerte,
ja. Also wenn ja, ich als Unternehmer oder als Unternehmen keinen Mehrwert bieten kann, werde ich über kurz oder lang extreme Schwierigkeiten bekommen, mich am Markt zu behaupten. So, welchen Mehrwert liefere ich jetzt? Im Moment liefere ich als Händler den Mehrwert, den jetzt also dann für mich erbringt. Ja, also ich bin es gar nicht, der den Mehrwert liefert, sondern ich biete ihn zwar an, ich bin sozusagen Agent, wie so ein Versicherungsvertreter.
Du vermittelst die Mehrwert.
Versicherungsvertreter.
Aber jetzt geh doch mal in...
Welchen Mehrwert bringe ich darüber hinaus oder mache ich mich nicht sogar überflüssig dadurch?
Also, Damian, jetzt geh mal in eine konkrete Situation. Mhm. Interessant, wir haben uns in zwei total unterschiedlichen Kontexten UC-Projekte angeschaut. Mhm. Und das ist ganz interessant, wie läuft sowas? Und das eine war eins mit so Videokonferenzsystemen, sehr große Installation, wirklich recht abgedrehte Geschichte. Was passiert da? Es passiert Folgendes. Es gibt einen Kunde, der will eine Videokonferenzinstallation haben. Und wenn du das machst, dann muss natürlich die Bandbreite passen, weil die müssen ja von hier nach da die Daten übertragen. Alles nicht ganz trivial. Dann brauchst du einen hochspezialisierten Techniker, der bei dem Kunden reingeht und das Netzwerk analysiert und guckt, wie müssen wir das aufbauen, dass das funktioniert. Mhm. Das gibt in Deutschland von diesen Technikern total wenig. Mhm. Die meisten arbeiten beim Hersteller. Beim Systemhaus ganz wenig. Beim Distributor mitunter haben die einen, der geschult ist. Die Distributoren in ihren Value-Abteilungen versuchen alle, die Spezialisten aufzubauen, ob das eine Also ist, ob das eine Ingram ist. Und da legen die Hersteller auch Wert drauf und da bist du bei Value-Add-Distribution. So, und was macht das Systemhaus? Hätte es allein nicht gekonnt. Der Techniker kam in dem Fall vom Distributor mit, in dem einen Fall, im anderen Fall kam der vom Hersteller mit. Und jetzt kannst du ja sagen, okay, der Hersteller-Techniker, ja, dann macht der Hersteller ja direkt Geschäft. Der kennt ja dann schon den Kunden und der kommt der Techniker mit und das ist ja schon ganz nah dran. Und das ist aber nicht so. Mhm. Das Projekt wäre nicht gelaufen und garantiert nicht über das System aus, wenn der nicht gesagt hätte, ich brauche noch unbedingt einen Spezialtechniker, der sich das anschaut.
Wobei, also insofern im Fall von Cora geht es jetzt nicht um diese...
Rollouts etc.
Pp. Nein, aber im Fall von Value-Add-Aufbau in der Distribution, sowohl bei der Also als auch bei der Ingram und ich schätze bei der TechData, bei der Aslan ohnehin, sitzen genau diese Leute. Das gab zur CTV in Bochum. Von der Also wurde angekündigt die Consultant-Offensive. Man hat Presets-Consultants, Technical-Consultants, die mit den Händlern da rausgehen und die sowas treiben. Das war vor Cora, da war Cora noch nicht übernommen. So, das ist die eine Seite. Und dann die andere Seite. Dann gibt es so ein Ding, das sagen dann die Leute zu Turnschuh-Services oder sowas, so Rollout und Rollback und solche Geschichten. Mhm. Und dann gibt es viele Systemhäuser, die sagen, ey, da haben wir gar keinen Bock zu, da wollen wir uns die Finger nicht dran schmutzig machen. Mhm. Da hast du irgendwelche Leute, die du temporär holst und die dann da die Rechner abbauen oder die Umzüge machen und sowas. Und das sind dann so Sachen, die auch eine Cora zum Beispiel im großen Stil macht.
Ja, das sind ja standardisierte
Dienstleistungen. Und das sind so Sachen, das ist dann auch kein echter Value-Add mehr. Nee, das war vor 5 Jahren mal wirklich was ganz Tolles, wo du gesagt hast, Inventarisierung und dann die Schritte hinten dran und wir müssen. Und mittlerweile ist das aber auch sehr, sehr Commodity geworden. Mhm. Und viele Systeme sagen, unsere teuren Leute, die können das gar nicht. Da brauchen wir ganz andere zu. Mhm. Und die kaufen wir zu. Was ich recht interessant fand in dieser Cora-Debatte, war, dann wurde der Cora-Geschäftsführer, der in, okay, jetzt kurzer Schritt zurück, Cora-Debatte, vergangene Woche war in Straubing das Gäubodenfest und dazu lädt die Also immer zur Pressekonferenz ein. Dieses Jahr war großes Thema natürlich die Cova-IT, die Akquisition dieses Dienstleisters in Berlin. Und natürlich war auch Thema das Direktgeschäft. Mhm. Was ich recht interessant fand, der Cova-Geschäftsführer war dabei, der mir einen recht guten Eindruck gemacht hat, sehr bodenständig. Und okay, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern das Thema war dann, ja, mit dem Direktgeschäft, wie ist denn das überhaupt? Okay, die Cova hatte 2 Ladengeschäfte, die sind in der Zwischenzeit geschlossen worden, weil Ladengeschäft passt gar nicht.
Webshop haben sie,
glaube ich. Man hat einen Webshop, der Webshop hängt aber nicht bei der Cova, sondern bei dem Remarketing-Tochtergesellschaft, also die
Cova. Die Altgeräte, die da zurückkommen.
Genau, die Cova IT hat eine Tochtergesellschaft oder eine Schwestergesellschaft, Webinstore, heißt die so? Webinstore.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Und die machen Remarketing und die haben für Remarketing-Geräte, also für Leasing-Rückläufe und sowas, einen Webshop, wo man sich noch nicht klar ist, darüber, was damit passiert. Angeblich sehr kleines Geschäft, glaube ich ihm auch. Und dann sagen die, ja, was macht ihr denn direkt und was macht ihr denn so? Und sagt er, ja, meine beiden großen Kunden ist einmal die Bechtle, die bei uns Riesenvolumendienstleistung kaufen, und die T-Systems, für die wir Riesenvolumendienstleistung kaufen. Und das ist ja nicht Direktgeschäft. Da sind wir im Auftrag von großen Systemhäusern unterwegs. Und zu deiner Bemerkung, es scheint tatsächlich so zu sein, dass die großen Systemhäuser sehr viel auf externe Dienstleister auch zugreifen und längst nicht jede Kompetenz in-house vorhalten. Und zwar in 2 Segmenten. Einmal in diesem Segment wenig wertvollen Dienstleistungen. Ja, also so Geräte einsammeln oder Druckerpatronen austauschen und so, dann sagen die, da sind unsere Leute zu teuer für.
Ja.
Und auf der anderen Seite kaufen die zu, auch bei in der Value-Add-Distribution, aber auch von sehr kleinen spezialisierten Läden, dann Dienstleistungen in diesen sehr fortgeschrittenen Geschichten, also in diesen Cutting-Edge-Technologien, wo das eigene Know-how nicht unbedingt haben. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die geht schon vergleichsweise lange so. Bloß da hat noch nie jemand hingeschaut, weil dieses Segment der Dienstleister, also nicht der IT-Dienstleister im Sinne von Systemhaus, sondern dieser reinen Dienstleister, die Servicetechniker durch die Gegend schicken und die dann auch oft für Hersteller Third-Party-Service machen, da gibt es kein Medium für, und da schauen unsere Channel-Medien ab und zu mal irgendwie mit einem halben Auge hin. Aber tatsächlich einen Fokus drauf hat das noch nie gegeben, genauso wenig wie auf dieses Segment der Callcenter, die es ja überall gibt. Und ich denke, dadurch kommen auch diese Verwerfungen zustande, weil es gibt sehr viele Serviceorganisationen, die kreuz und quer unterwegs sind, und zum Beispiel die IBM Global Services, die durchaus Direktgeschäft machen, für Hersteller unterwegs sind, für Partner unterwegs sind, für die IBM unterwegs sind und die so sehr breitbandig Dinge tun.
Sag mal, Andreas, du warst letzte Woche dabei.
In Straubing.
Da ist ja etwas gesagt worden, das ist mir noch nicht so ganz klar, was ich mir darunter konkret vorstelle.
Okay.
Und zwar wurde dort gesagt, dass das komplette Fulfillment für Synaxon übernehmen werde. Kannst du uns erklären, was wir uns konkret darunter vorstellen?
Oh, ich habe mich um die anderen Themen, das haben die angekündigt, das stimmt.
Mhm.
Das muss ein Logistikdeal sein. Das ist bei Matthias Lorz im Servicebereich gelaufen.
Aha.
Und ich habe ihn nicht hinterfragt. Es muss um Produkt und Logistik gehen.
Mhm. Matthias Lorz ist interessantes Stichwort.
Ja.
In dem Fall, weil Synaxon hat ja bis dato mit Avato auch zusammengearbeitet in diesem logistischen Bereich.
Ach, das wusste ich nicht. Das ist interessant.
Ist tatsächlich so.
Ach, dann haben die von Avato den Deal rübergeholt.
So scheint es zu sein.
Ah, das ist echt interessant.
So scheint es zu sein.
Ja, sagen wir mal so, mit Synaxon, was mir als allererstes in den Kopf gekommen ist bei Synaxon, ist der Online-Shop. Der Online-Shop blockiert bei denen viel Ressourcen, da ist sehr viel Logistik dahinter, und das kann nicht sein, dass die das selber machen, das machst du mit Partner.
Mhm.
Und das kann sein, dass die es mit Avato angefangen haben und dann zu Also gewechselt.
Also auf der Avato-Seite, ich hatte ein bisschen recherchiert, und dann ist es halt eben genannt worden, und da war ich bei Avato auf der Seite, da findet man auch ein paar Informationen dann dazu, und dort ist es tatsächlich, es dreht sich wohl um Lagerhaltung, Versand, solche logistischen Geschichten in dem Bereich, zumindest das wurde von Avato bis dato gemacht. Ich glaube allerdings, dass es nicht ganz trivial ist, weil es ist eine, tatsächlich auch eine Software dahinter gestellt, die nach meinem Dafürhalten eigens dafür programmiert worden ist. Mhm. Also wenn also das jetzt ablöst, dann ist das, scheint das nach meiner nach meinem Dafürhalten doch auch mit einem relativ signifikanten Investment
Das könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Und auf Seiten von Synaxon doch möglicherweise auch Einschnitte im Produktsegment. Ich meine, also hat ja nicht alles im Segment, was sie anbieten können. Gut, ich weiß es,
ja, kenne das Sortiment. Aber das ist ja so eine Sache, was man nicht hat, kauft man zu oder besorgt man. Also da gibt's wahrscheinlich dann auch Deals dazu, wobei ich würde mal sagen, diese Logistikgeschichte dürfte getrennt zu sehen sein vom Einkauf.
Ja.
Weil das war ja vorher auch getrennt, weil die Avato kauft ja nicht unbedingt für die Synaxon ein, sondern die übernehmen dann halt das Hin- und Herschippen.
Ja. Das ist heraus, und der Andreas Wenninger war vorhin hier gerade noch im Chat drin. Jetzt
hätte man Ach, da hätte man gleich können, fragen können. Ja. Mensch.
Ich habe gerade geschaut, aber es ist
interessant. Ja, der wollte sich dazu nicht äußern. Ich hatte auf Facebook hatte ich mal die Frage
gestellt. Hast du schon angefragt?
Ob mir da zu jemand was sagen könnte. Da hat sich ja auch jemand gemeldet per Direct Mail, aber Andreas Wenninger hatte dann irgendwie in dem offenen Bereich auch einen Kommentar dazu gegeben, aber irgendwie nicht in der Sache hilfreich.
Wenig. Ja, das ist ja manchmal so.
Ja.
Und das Ding ist, dass, wo du sagst, fällt mir das wieder ein, das hatte ich total hinten in den Kopf geschoben, weil so ein paar andere Themen halt interessanter waren, zum Beispiel diese Cora.
Ach, du hast ans Bier gedacht.
Ist selbstverständlich, aber ans Bier gedacht. Ja, hallo? Die Cora-Debatte und dann hatten die auch einen relativ interessanten Part über die Weiterentwicklung im Also-Network.
Ja, ja, genau.
Aha. Und da hatten sie ja unsere Schattenredaktion Michael Stickram auch auf der Veranstaltung vor Ort als Beirat vom Also-Network. Und das fand ich dann auch ganz spannend. Also da ging es so um so Dinge wie das erste Competence Center. UC geht jetzt demnächst online, also da sind die Aktivitäten weit fortgeschritten und so. Und da ist mir diese Synaxon-Geschichte, der Matthias Lorz erzählt, ich habe gedacht, Donnerwetter, das ist ja ein Ding. Und dann hinten dran ist mir das völlig aus dem Kopf gefallen.
Mhm. Also Network.
Aber das ist eine schöne Geschichte zum Nachfragen fürs nächste Mal.
Ja?
Das müssen wir mit dem Kopf behalten, dann haue ich den Matthias Lorz mal.
Im nächsten Jahr oder?
Fürs nächste Mal. Channelcast 31.
Okay, gut.
Wenn du aus dem Urlaub wieder zurückkommen solltest.
Ja, also Herr Meier. Aber nochmal zum Stichwort, also
yes. Network.
Die haben ja dort auch ganz ambitionierte Ziele, was jetzt die Erweiterung dieses Systemhausnetzwerkes betrifft.
Ja.
Sie wollen es ja von 300 auf 500 Mitglieder verdoppeln. Bis wann eigentlich?
Das war jetzt. Ich glaube bis nächstes Jahr. Bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres.
Oh, das ist ja gar nicht mehr so lang
hin. Das ist nicht mehr lang hin, wobei die Nachfrage bei Heino Deubner ergeben hat, okay, ob das jetzt mehr oder weniger Sinn, ist nicht das Ding. Ganz wichtig ist Qualität. Also wir wollen und müssen wachsen. Es soll größer werden. Aber viel wichtiger als die Anzahl ist uns die Qualität der Häuser, die reinkommen.
Aber
und das ist auch in Abstimmung mit dem Beirat, weil da der Beirat auch eingegrätscht ist und gesagt hat, wir wollen Qualität hier drin haben, wir wollen nicht Hans und Franz und wir sind hier keine Ballerbude von Hobbyhändlern und sowas.
Aber habe ich nicht irgendwo gelesen, dass aus der also Geschäftsführung gesagt wurde, für 300 Mitglieder ist der Aufwand, den wir intern betreiben, zu hoch? Das bedeutet für mich, entweder es gelingt, die Zahl relativ schnell deutlich zu erhöhen, oder wir lassen es.
Also,
wenn es bei 300 bleibt, lohnt es sich, ist uninteressant für uns, dann lassen wir es.
Das ist eine der Fragen, die ich sowohl dem Heino Deubner gestellt habe, als auch dem Rainer Schwitzki. Und ich hatte übers Also Network im Vorjahr allerdings schon mit Gustavo Möller-Hergmer gesprochen. Und alle drei sagen einmütig, der damals schon und die beiden anderen jetzt, das Also Network ist uns absolut wichtig. Es ist ein Investment. Es muss irgendwann natürlich auch ein Return geben, aber es ist ein Investment. Wir sehen das als absolut strategische Initiative und es ist ein Ding, in dem wir uns deutlich von den anderen Distributoren unterscheiden und was absolut zu unserem Vorteil ist. Mhm. Also das war genau die Frage, die ich denen auch gestellt habe. Und die sagen auch, also ja, das müssen mehr werden, also es sollte größer werden, aber es muss gezielt größer werden. Das heißt, wir wollen nicht 500 drin haben, damit wir 500 drin haben, sondern es sollen schon die richtigen sein. Mhm. Was ganz interessant ist, wenn du mit den also Network-Leuten sprichst, also mit den Mitgliedern,
ja.
Die legen total viel Wert drauf, wenn dann da fragst, sag mal, was unterscheidet euch denn von einer Synaxon oder einer EP oder, dann sagen sie, wir sind keine Einkaufsgemeinschaft. Mhm. Das ist total wichtig. Bei uns gibt es keine Zentralregulierung, uns redet auch keiner ins Marketing rein. Jeder macht so sein Ding. Was uns wichtig ist, ist das Networking. Also das Untereinander, man trifft sich auf Veranstaltungen und man macht Produkte, man macht tatsächlich Projekte miteinander. Mhm. Ich habe vor Zeiten mit dem Tim Teutmer gesprochen und der hat gesagt, also im Also Network, der arbeitet oft im Netzwerk, weil seine Firma halt so mittelgroß ist und an großen Projekten, da braucht er einen Partner dazu. Mhm. Und dann sagt er, ich habe so ein lockeres Netzwerk, mit dem ich früher gearbeitet habe. Da ist eine Unverbindlichkeit drin, das ist also ganz, ganz fürchterlich. In den Projekten ist das immer gut, aber wenn es dann so drum geht, Projekt ist durch und der Kunde braucht was und der sitzt in München und ich sitze in Berlin und ich rufe dann in München den Partner an und sage, hier, der Kunde braucht was, dann kann das sein, dass der gerade irgendwie selber was macht und dann passiert halt nichts mehr hinten dran. Und der sagt, was der schätzt ist, es ist eine Verbindlichkeit unter diesen also Network-Kollegen, die machen das dann. Also es passiert wirklich. Mhm. Und dann sagt er, wir haben schon zusammen Projekte von Großen weggeschnappt. Mhm. Das hätten wir alleine nicht hingekriegt. Mhm. Und das ist so eins der Dinge, die absolut schätzen. Mhm. Und die sind ja auch in diesen Competence Center-Initiativen dabei, wirklich Know-how zu poolen. Also das UC Competence Center, das basiert auf Microsoft Lync. Mhm. Microsoft Lync gibt es in Deutschland ganz wenig Spezialisten. Und die haben zwei Häuser, die sehr stark im Thema sind. Im Network, die sich auch jetzt als Competence Center positionieren. Und da kaskadiert sich dann dieser Dienstleistungen für Dienstleister-Gedanke nochmal. Bei den Competence Centern ist die Idee, also der Stein IT in Münster ist drin, der ein Competence Center baut und der K&K in Unna. Und die Idee ist, die bauen das Know-how auf, machen Showrooms auf und stellen das anderen also Network-Kollegen zur Verfügung. Das heißt, wenn ich System aus XYZ irgendwo in der Pampa bin und habe einen Kunden, der sagt, hey, UC ist eine tolle Sache, kannst du mir das anbieten? Dann sagen heute die meisten, komm, UC, vergiss es, ist ein Scheiß, lass es. Aber dann kann ich hergehen und sagen, ja klar, im Also Network gibt es ein Competence Center, ich nehme dich da mal mit hin. Ich habe den Techniker nicht, weil das ist sehr spezialisiert, werde ich vielleicht auch nie haben, weil ich so viele Projekte nicht habe. Ich kaufe den Techniker bei dem zu und mache dann mit dem das Projekt zusammen. Also das ist so dieser Gedanke der Cora, dieser Dienstleister für Dienst, nochmal auf einer anderen Ebene. Nämlich die Network-Mitglieder helfen sich gegenseitig, dann auch in einem sehr organisierten, Rahmen. Und ich habe mir das mal erklären lassen, das ist ja nicht trivial. Wenn du diese Lync-Geschichten machen willst, dann brauchst du zig zertifizierte Techniker und Vertriebsleute und die UC-Lösung gehen nur, wenn du Showroom hast und als kleines System aus oder als mittleres kriegst du das ja nie im Leben hin. Das ist ja ein Wahnsinnsinvest.
Ja. Ja.
Also insofern, und die Initiative halte ich für gut. Und es ist, und ich würde mal sagen, Freunde, lasst nicht davon ab, auch wenn es nicht 500 werden. weil das ist doch für Systemhäuser eine wirklich schöne
Also ein bisschen Geschichte. Geld ist ja da, um weiter zu investieren, weil da auch die Frage, oder weil du ja auch gesagt hast, dass sie das natürlich wirtschaftlich auch irgendwann mal darstellen wollen. Und du ja gesagt hast, also sieht es aber schon sehr stark auch als ein Invest und eine Investitionsgeschichte an. Also hat ja jetzt unlängst noch Schuldscheindarlehen ausgegeben in Höhe von 51 Millionen, um insbesondere deswegen so die Begründung, um eben weiter eine stabile Investitionsmöglichkeit zu besitzen.
Man möchte ja auch weiter zukaufen. Also ich glaube, diese Aussagen von vor anderthalb oder aus dem letzten Jahr sind ja nach wie vor gültig. Mhm. Mhm.
Also es geht da munter weiter. Ich bin ehrlich gesagt schon ganz erstaunt, wenn wir alle mal ein bisschen zurück denken, vor 3 Jahren, wo die also da gestanden ist, wo sie heute steht.
Das ist schon einiges
für mich bei denen. Das ist schon beachtlich.
Hm. Ja, das ist schon echt beachtlich. Und was ich dann auch gedacht habe, ist, es war ja letztes Jahr dieser große Management-Shakeout und die Reorganisation in Säulen. Und man hat sich doch, also von außen stellt sich es jedenfalls so, da man hat sich doch relativ schnell gefunden und ist da auf ein stabiles Fahrwasser gekommen. Hm. Also das finde ich schon wirklich interessant. Ich bin jetzt mal gespannt, weil die Ingram durchläuft ja einen ähnlichen Prozess im Moment.
Ist das so?
Du, die Reorganisation, diese Geschichte Schulz-Nachfolge AD und im Zuge dessen die Reorganisation ist heftig und bewegt die Organisation so was wir so hören, nach wie vor heftig. Also da hat sich noch längst nicht alles gefunden.
Mhm. Das glaube ich. Ja.
Also man beschäftigt sich wirklich noch sehr stark damit, wie sehen die neuen Rollen aus, und das ging ja wirklich bis auf Produktmanager-Ebene. Mhm. Ich habe jetzt wieder jemanden getroffen, der früher im Notebook-Bereich Produktmanager war und jetzt im Value-Add sitzt. Mhm. Und dann denkst du, Donnerwetter, das ist aber ein weiter Weg. Und sich dann da einzufinden und mit dieser ganz anderen Art des Geschäfts umzugehen, das ist schon nicht ganz trivial. Oder um es mit jemandem zu sagen, mit dem ich heute gesprochen habe, der hat gesagt, naja, eine Lösung ist halt kein Produkt. Und wir denken doch alle in der ganzen Branche, und da hat er recht, die ganze Branche denkt in Produkten und die Systemhäuser denken in Lösungen, da ist ja irgendwas dazwischen. Natürlich. Und da muss man ja vermitteln, und wenn man das nicht sieht, dann ist das halt ganz schwierig. Mhm. Mhm. Und wenn du mit der Broadline denke, ja, wie viel Pfund Server dürfen es denn sein, zum Systemhaus gehst, der gerade eine tolle Lösung in einem Krankenhaus oder bei einer Behörde umgesetzt hat, dann denkt ihr, ja, Freunde, was geht hier denn ab?
Das stimmt.
Und da ist doch einer der ganz großen Knackpunkte, wo die Distribution jetzt sich an die Arbeit macht und versucht, da hinterher zu räumen, der eine wie der andere.
Ja. Ich würde gerne nochmal den Kreis schließen wollen. Wir kamen eigentlich von dem Interview, das Michael Dressen
gegeben hat. Vom Dressen? Ja, da haben wir viel zu wenig drüber gesprochen.
Weiß jetzt nicht, ob
ja, doch, ich würde da schon auch noch was bisschen, zu sagen.
Ich habe zum, ja, einen Punkt hätte ich zumindest noch anzufügen, weil Damian auch erzählt hat, dass er sehr stark diese Diskussion führt oder versucht, da irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Thema Big Data, was ihn da zurzeit offensichtlich so umtreibt, und dem Händlersterben. Und ich habe mal versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen, und wir hatten uns, glaube ich, auch in der letzten Episode ein Stück weit darüber unterhalten, wie stellt sich das Thema Big Data heute eigentlich dar? Ist das ein Thema für Systemhäuser, ist das ein Thema überhaupt für den Handel? Was braucht man da für Skills, was braucht man da für Leute, etc. pp. Und da sind wir ja relativ schnell auch, zumindest für uns, zu der Einsicht gelangt, das ist ein Thema, das geht bestimmt nicht von heute auf morgen. Der Handel hat solche Leute überhaupt nicht an Bord. Der müsste die lange ausbilden. Mhm. Wir wissen überhaupt nichts oder wir hören wenig darüber, welche Kunden solche derartigen Lösungen brauchen. Es gibt offensichtlich auch nur viele hochspezialisierte Unternehmen, die da im Moment unterwegs sind. Also es gibt dann auch wenig der Bekannten, die das sozusagen im Portfolio auch irgendwo mit drin haben, etc. pp. So, Dressen jedenfalls hält ja offensichtlich sehr viel von dem Thema. Er will ja auch einen Kongress machen, wo es auch sehr stark um dieses Thema gehen wird. Und worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ich habe vor 2 oder 3 Tagen auf Channelcast noch ein Blogpost abgesetzt zu dem Thema Hype Cycles. Hype Cycles sind Schaubilder, wenn man so will, die von Gartner regelmäßig einmal im Jahr veröffentlicht werden. Mhm. Und auf dem Hype Cycle, das ist eine feste vorgegebene Kurve, die zunächst steil ansteigt, dann noch runterfällt und dann wieder leicht ein Plateau bildet. Kann man dort auf der Webseite sich dann auch alles mal anschauen. Dort sind über die Zeit aufgetragen die Technologien, wo stehen diese gerade? Wo steht 3D-Printing heute? Mhm. Wo ist das Thema Social Analytics? Wo ist das Thema Business Intelligence? Und so weiter und so fort. So, und da fiel mir auf, bei der Ansicht dieser Kurve, habe ich mir gedacht, so, jetzt schauen wir nochmal nach, wo steht denn eigentlich das große Thema, von dem Dressen redet. Ja. Wo steht eigentlich hier das Thema Big Data? Mhm. So, und das ist ja dann ganz, ganz interessant, wenn man sich diese Grafik dann mal anschaut, dann ist Big Data noch nicht mal über den Gipfel. Also das ist ein Thema, was im Moment extrem heiß geredet wird, mhm. also wo eine starke Aufmerksamkeit mhm. da ist, wo viel drüber geredet wird, etc. pp. Wo Gartner aber sagt, das ist eine Technologie, die steckt noch so in den Kinderschuhen, die ist noch völlig unausgereift, da ist noch gar nicht klar, wie das konkret weitergehen wird. Und das ist eine Technologie, die wird jetzt in den nächsten Jahren vermutlich erstmal wieder sehr stark in der Versenkung versinken.
So ähnlich wie
UC, Versenkung
erinnert genau. mich ganz deutlich, ganz
deutlich. Es ist ja auch, also dieser Hype-Circle, der hier aufgezeichnet ist, das ist ja nicht jetzt von den Marktforschern irgendwie mal so ausgedacht, das könnte irgendwie so sein, sondern du kannst es an den konkreten Fällen tatsächlich schon festmachen, wenn du dann nochmal die Historie zurückgehst, ist es tatsächlich so, ein Thema wird hochgeschrieben, ja, taucht oben auf und da wird die als, also dann die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dann ja. hast du wieder nichts mehr.
Ja.
So. Und Big Data ist so ein Thema.
Ja.
Und von daher finde ich das von Dressen irgendwie schon. Ich hätte ihm vorher mal gerne das Schaubild gezeigt, damit er auch, aber vielleicht hat er das auch gesehen,
ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre ihm Wumpe gewesen.
Wahrscheinlich wäre es ihm auch Wumpe gewesen, aber ich denke, man sollte dem Handel gegenüber, aber auch schon fair gegenüber sein und halt auch ganz klar sagen, das ist ein Thema, damit könnt ihr euch, Gartner gibt hier an, in den nächsten 5 bis 10 Jahren mal intensiv damit beschäftigen, weil dann wird es ganz konkrete Produkte geben, die ihr auch verkaufen könnt. Vorher wird es die vermutlich nicht geben. Also wir reden hier über 5 Jahre. Ja.
Ja,
jetzt weiß
ja,
ich nicht, ob das seine große Absicht war oder ob er natürlich jetzt einfach aus Marketinggründen die Chance genutzt hat und gesagt, ja, alle spricht jetzt gerade über Big Data, nehmen wir das Thema mal her. Weil er hätte ja auch andere Themen hernehmen können, nämlich Themen, die es in absehbarer Themen, Zeit, die
den Handel durchaus verändern,
die jetzt auch sehr stark kommen werden, die im Moment allerdings nicht so sehr stark im Gespräch sind, wie zum Beispiel In-Memory Database Management, ja, da kenne ich nur einen, der sehr viel drüber spricht, ist Klaus Weinmann. Klaus Weinmann von der CANCOM beschäftigt sich sehr stark mit diesen Themen. Ja.
Ja.
HANA etc. pp., da redet er sehr, sehr viel drüber. Ist ein Thema, was jetzt nicht so breit getreten wird. Und gerade im Moment innerhalb dieses Hype-Cycles, den man anschauen kann, gerade so extrem am Runterfahren ist, ja, also dieses Tal der Desillusion, wie man das nennt. Und dann aber kommen wird. Und da sind einige Themen drin, die jetzt da kommen werden. Das hat er sich natürlich nicht rausgepickt. Ja. Aber es war mir jetzt ganz wichtig, das nochmal ein bisschen klarzustellen, mal ein bisschen einzusortieren. Ja,
ja, ja. ja. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang und den konstruiert er ja so ein bisschen. Er geht ja von Big Data sehr schnell auf Cloud Computing und dann auf die Endgeräte.
Es ist ein Platzhalter.
Und letztendlich, also der Zusammenhang kann ja sein, dieses ganze Thema Big Data kommt ja von so Unternehmen wie einer Google oder einer Amazon oder einer eBay oder einer Yahoo, wo es um sehr viel Datenverarbeitung geht und die sind dann angefangen und haben dann gleich die Not zur Tugend gemacht und ihre Cloud-Plattformen rausgegeben und da passiert ganz viel. Und natürlich kommt da auch Consumerization und dann hängt das alles irgendwie zusammen und dann kann man das schon, gut. Aber es ist ein bisschen albern. Und eins muss man doch auch mal sagen, was ist das Big Data Tool der deutschen Unternehmen? Nummer eins.
Excel.
Excel ist das Big Data Tool der deutschen Unternehmen Nummer eins. Und das wird
weltweit
auch noch.
Wahrscheinlich.
Und weltweit. Und das wird auch noch ganz lang so bleiben. Und das ist doch eigentlich erschütternd.
Ja.
Aber das ist so.
Muss halt Excel aufgebohrt werden. Vielleicht bringt es irgendwann
ganz genau.
Dass es sich noch an mehr Datenquellen anflanschen kann. I don't know. Aber ich sehe, sagen wir mal, um es jetzt dem Michael Dressen ein Stück weit auch zugute zu halten, sozusagen. Ich sehe Big Data, dass er das Thema genannt hat, als Platzhalter. Was er eigentlich damit aussagen will, und die Aussage ist ja durchaus nicht verkehrt, und ich glaube, das ist ja auch das, was dahinter steht, dass er gesagt hat, das Geschäft wird sich extrem verändern. Ja, also Big Data ist ja für viele so abstrakt und so wenig zu greifen in Form von Geschäft, von tatsächlichem und in Form von Produkten in irgendeiner Form. Und ich glaube, das war so die Aussage, die er halt, treffen wollte.
Man kann die Aussage auch noch ganz anders interpretieren. Und zwar ein bisschen boshaft und sagen, mein Gott, diese Aussage erwächst aus der merkwürdigen Situation bei einer Tech Data, wo eine Aslan mit den Value-Add-Themen brachial stark ist und eine Broadline immer mehr zusammenschmilzt, die dann sagt, Big Data ist ein Aslan-Thema. Klar, da machen die ja auch Projekte, da sind die ja unterwegs in solchen Zusammenhängen, auch mit der IBM sehr stark. Und dann könnte man ja sagen, okay, also er sieht die Situation so, da geht jetzt alles hin, klar. Und dieses Broadline-Geschäft, die Händler gibt es ja jetzt schon nicht mehr. Also die, wahrscheinlich, vielleicht hat die Tech-Data nur noch 2.500 kaufende Kunden und das werden dann demnächst nur noch, das wäre ein bisschen boshaft, aber das ist ja durchaus eine legitime Betrachtungsweise.
Klar.
Also vielleicht schließt er da einfach vom Broadline-Geschäft zu Aslan-Geschäft auf eine Situation des Allgemeinmarktes. Den Schluss fände ich allerdings gewagt.
Ja. Gibt es eigentlich was Neues hinsichtlich dem Kongress, Damian?
Nö.
Die Website ist online gegangen, habe ich mir angeschaut.
Man kann sich sehr anmelden. Schön gemacht. Man kann sich anmelden, das geht jetzt einen sozialistischen Gang. Mhm. Also das Programm steht ja fest
ja.
Und es müssen sich nur noch ganz viele Leute anmelden. Und ja. Dann wird das sicherlich eine interessante Veranstaltung.
Tust du da wieder moderieren? Du warst doch letztes Jahr der Moderator.
Also bin ich jedenfalls...
Ja, aber so viel kannst du ja wahrscheinlich schon verraten. Also geht es da tatsächlich konkret um das Thema Big Data?
Ja, es geht um das Thema Big Data und wie der Handel damit Geld verdienen kann und ob er damit Geld verdienen kann. Es geht also tatsächlich. Es ist vielleicht nicht ganz so abwegig, wenn wir zum Beispiel Fritz und Matziol anschauen. Er wird auch selber da sein, der Heribert Fritz. Ja. Und noch ein Kollege von Infosa kommen. Die werden halt eben aus ihrem Tagesgeschäft berichten, was die halt da unter dem Stichwort Big Data, Datenanalyse im weitesten Sinne, ja, was die dort eben zusammen mit ihren Kunden für Projekte machen.
Ja gut, aber ich meine, 14 Matzoll ist ja jetzt ein Systemhaus, hochprofessionell, sind glaube ich auf Deutschland Platz 4 oder 5 mittlerweile, so. Von der Größenklasse
von der Größe her. Aber nicht mit Big Data.
Aber dass die das Thema spielen, glaube ich, weil die sind halt so einer der First Mover, die ganz nah dran sind, auch an den großen Konzernen, auch an DAX-Konzernen etc., wo so Zeug anfällt. Aber ich denke mir, wenn jetzt hier Händler XY aus Ingolstadt kommt mit seinem kleinen Systemhaus mit 4 Mann, ob der da wirklich mit...
Na, der macht das dann mit Also zusammen.
Mit dem Dienstleister für Dienstleister. Also, Competence Center Big Data, das sich noch im Aufbau
befindet. Wenn die ein Competence Center Big Data machen, läuft das so.
Ne? Also, ich weiß, Damian, du bist da engagiert und etc. pp. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird,
also,
sage ich ganz ehrlich.
Ich halte das Thema für toll. Ich halte das Thema wirklich für toll und für spannend, aber das ist kein Channel-Breiten-Thema, überhaupt so weit nicht. Weg. Und die Fritz und Marsiol und dann etliche IBM-Partner sind ja genau deswegen erfolgreich, weil IBM die sehr eng an die Hand nimmt
Richtig. Und
mit denen das Thema durchexerziert. Und das ist ja so ein Anliegen vom Wippermann von IBM gewesen, der sagt, wir haben jetzt diesen ganz dunkelblauen Kanal aufgebohrt von 10 Häusern auf, was hat er gesagt, 30 oder 40 Häuser. Also immerhin vervierfacht, die mit uns komplett Portfolio gehen und die wir an die Hand nehmen und mit denen wir die Themen machen. Und das reicht natürlich noch lange nicht, aber das ist der Anfang. Und der Anfang ist halt ganz kleinteilig und so. Mhm. Und so sehe ich die Geschichte auch. Und ich denke, es kann überhaupt keinem Systemhaus schaden, sich das anzuschauen, auch wenn das Science Fiction ist und für viele Science Fiction ist. Und weit weg, aber sich mit den Themen vertraut
zu machen.
Selbstverständlich, aber es ist halt ein weiter Weg.
Aber darum geht es natürlich auch, weil eben viele Systemhäuser werden von ihren Kunden darauf angesprochen, hör mal zu, Big Data habe ich jetzt öfter gelesen, gehört. Ist das für uns relevant? Und da muss natürlich ein Systemhaus auch eine qualifizierte Antwort geben.
Hey, ich verkaufe dir Excel. Ich bohre dir Excel auf.
Ja, genau.
Schon ist er im Geschäft. Das kann es nicht sein. Und was man ja auch sieht, ich meine, das ist sicher nicht falsch, wenn du mal von Big Data einen Schritt zurückgehst, Business Intelligence ist ein massives Thema für ganz viele. Und da kommt ja wieder dieses In-Memory Computing und Sapana und diese ganzen Geschichten ins Spiel. Und natürlich ist das ein Thema, mit dem sich viele Unternehmen befassen, aber nicht von der Big Data Perspektive, sondern erstmal davon, es gibt hier einen Datenbestand, der ist übersichtlich. Aber wir haben den trotzdem nicht im Griff.
Ja.
Und insofern, wenn man das mal so runterbricht, und es ist ja auch ein bekannter Umstand, dass Business Intelligence Spezialisten gesucht sind wie Gold
ja.
oder wie
ja.
Diamanten oder
ja,
sowas.
Ja. Ja.
Oder wie
toll. Wann ist die Veranstaltung, Damian?
Die ist am 24. Oktober.
24.
Hier in München. Beziehungsweise unter Schleißheim.
Trage ich mir gleich ein, schaue ich, dass ich da vorbeikommen kann.
Haben wir auch schon eingetragen. Gut. Ich fand die Website und das Programm auch sehr gelungen, muss ich echt mal sagen.
Habe ich noch nicht angeschaut, wollen wir mal anschauen.
Doch, kann man echt schon lassen. Okay. Sieht sehr modern aus und war wirklich gut.
So, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, Distribution haben wir jetzt fast alles. Eine Meldung vielleicht noch, die ich auch ganz interessant fand, war, dass ADN jetzt die ganzen Produkte von Dell vertreiben wird als Distributor. Da gab es ja schon mal einen Anlauf vor 2 Jahren, glaube ich, war es. Mit ausgewählten Produkten von Dell. Ich glaube, es waren damals Storage-Systeme. Und da hatte ich den Geschäftsführer, den Ramacher, Hermann Ramacher, damals getroffen und ihn gefragt, wie läuft es denn so mit Dell und Storage-Produkten und so. Und hat er mich nur ganz komisch angeschaut und hat gesagt, naja, ist ja schon alles noch ein bisschen schwierig. Dell war noch nicht so weit. Im Channel war er auch noch nicht hundertprozentig aufgestellt und die ganzen Probleme, die es dort gab. Und das war im Januar vor 2 Jahren, wo ich mit ihm drüber gesprochen habe. Und glaube, 4 oder 5 Wochen später kam dann auch die Nachricht, dass man sich da wieder im beiderseitigen Einvernehmen getrennt hatte.
Ja,
ne?
Ja, richtig.
So, und jetzt hat man aber offensichtlich doch wieder zueinander gefunden. Und ich glaube.
Über so einen Umweg, ne?
Über so einen Umweg, ja. Über so einen Umweg. Und ich glaube, Ramacher, so wie ich ihn kenne und einschätze, wird sich das nochmal sehr genau angeschaut haben, ob er nochmal einen zweiten Versuch macht mit Dell und wird da das Modell oder wird es dahingehend auch geprüft haben, ob das
alles passt. Also es ist ja so, ne? Du weißt ja, dass Dell im vergangenen Jahr Wise übernommen hatte und SonicWall, ich glaube ein bisschen davor auch schon, und SonicWall und Wise,
das sind ja ADN,
waren mit Geschäftspartner von ADN. Right. Und ich kann mir vorstellen, dass über das meinte ich mit Umweg, dass über diesen Weg dann nochmal sozusagen auf Ramacher zugegangen worden ist und er dann überzeugt wurde, das und dem Unternehmen als Ganzes nochmal
eine
neue Chance zu geben.
Nee, Ramacher wollte das Geschäft ja damals auch mit Dell machen. Er hat nur gesagt, die ganzen Prozesse stimmen noch nicht. Die sind einfach noch nicht so weit. Ne?
Und da ist ja, genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass da auch Dell insgesamt von Weiss viel gelernt hat, weil Weiss durch den Karl-Heinz Warum, den damaligen Geschäftsführer von Weiss und der heute für das Channel-Geschäft bei Dell verantwortlich ist, dass dort eine sehr gute Vorarbeit geleistet worden ist und dass dies jetzt halt dann eben auch erweitert worden ist.
Ich habe bestimmt mal den Hermann angerufen. Hermann, hör mal zu.
So ungefähr.
Pass mal auf, wir kennen uns doch schon so lange.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ja.
Na, also denke ich auch. Gut, soviel zum Thema Distribution für heute in dieser Episode.
Yes.
Und wir kommen jetzt
Viel zum Thema Distribution.
Bitte?
War viel zum Thema
Distribution. Ja, aber war jetzt auch mal ganz interessant. Und
absolut, war auch nötig, meines Erachtens.
Das denke ich auch, ja.
Christian, es brummt irgendwas.
Es brummt irgendwas, es knistert irgendwie ein bisschen.
Ja, ich, irgendwie knistert es im Hintergrund.
Knistern, das ist die Tüte hier von den M&Ms.
Nee, die meinen wir
aber nicht. Nee, es gibt noch ein anderes Knistern, das irgendwie in der Leitung ist.
Ach so.
Jetzt ja? Bei mir ist okay.
Bei mir knistert es nicht mehr.
Nee, ist weg. Ist weg. Das war's.
Das ist Magie.
Donner.
Wir haben noch ein paar Meldungen zusammengestellt aus dem Bereich E-Commerce und Retail. Oder ja, Online-Shopping, wie auch immer. Eher kürzere Sachen, aber
das knistert. Nee, jetzt nicht mehr alles. Oh Mensch, das ist ja fürchterlich. Das irritiert mich so total, das ist Wahnsinn.
Geh mal in Urlaub.
Ich war schon im Urlaub.
Ich weiß, weil musst du schon wieder gehen.
Meinst du, ich muss schon wieder gehen?
Ist ja nicht.
Guter Punkt.
Ein paar interessante Ansätze der großen Player in diesem Markt, wie zum Beispiel auch Google, die zwar jetzt selber nicht direkt verkaufen, aber natürlich eine große Internetmacht darstellen. Die haben ein Produkt entwickelt, das nennt sich Helpout. Ist in Amerika bereits gestartet und könnte durchaus nach Expertenmeinung ein interessantes Geschäftsfeld nicht nur für Google werden, sondern eben auch für stationäre Händler. Wie geht sich das zusammen? Google hat ja die Technologie, die nennt sich Hangouts. Das ist im Prinzip Videokonferencing, wenn du sozusagen willst, oder Videochat, wenn du sozusagen willst. Etwas, was ja insgesamt als Thema relativ stark im Kommen ist. Und Google hat darum ein Produkt gestrickt namens Helpouts, das Folgendes macht. Du kannst als Endkunde, der du eine bestimmte Beratungsleistung zu einem bestimmten Thema brauchst, dir in diesem Bereich Helpouts jemanden suchen. Da steht dann ein bestimmter Preis dran und eine bestimmte Zeit, wie lange er dich berät. Und dann klickst du da drauf, bezahlst, $10, keine Ahnung, und wirst dann beraten, welches Ultrabook soll ich mir beispielsweise als nächstes kaufen. Mhm. Ja? Und dahinter stecken stationäre Händler und Berater, die dir das Thema dann einfach vermitteln und dann sagen, wir sind so ihre Anforderungen etc. pp., also diesen Fragenkatalog
nochmal mit dir durchgehen.
Und das geht dann so weit hin, dass du dann dieses Gerät auch einkaufen kannst. So, und das finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, dass Google es offensichtlich schon irgendwie auch wichtig ist, noch diese Beratungskompetenz, die es eben nun mal tatsächlich nur im stationären Handel dann gibt, also von Leuten oder direkt von Leuten sozusagen, das kann man nicht irgendwie so einfach mal auf einer Webseite abbilden, dass die das versuchen mal in ein Geschäftsmodell reinzugießen. Ob es funktioniert, weiß man nicht, aber sie hatten es jetzt im letzten halben Jahr relativ eilig, das dann auch auszurollen und zu machen. Ein zweites ganz interessantes Produkt, das auch dem stationären Einzelhandel dienen soll, fährt eBay. Das Produkt, das eBay neu zusammengepackt heißt eBay Now. eBay Now ist dadurch definiert, dass du als eBay-Kunde, der bestimmte Produkte einkauft, im Vorfeld angezeigt bekommst, welcher Händler hat dieses Produkt da, wer hat es verfügbar und wer kann es mir binnen einer Stunde auch liefern. Und da suchen die eben auch Einzelhändler, die dort mitmachen, die bestimmte Sachen eben ganz einfach einbinden. Und eBay ist dann die Dienstleistungsplattform dafür, um Endkunde und Händler sozusagen zusammenzubringen. Ist jetzt auch in den Vereinigten Staaten gestartet und soll dann auch sukzessive ausgerollt werden. Mal schauen, ob es das auch nach Deutschland schafft. Da war das vielleicht mal eine ganz interessante Nachricht für Händler, die darüber nachdenken, wie sie vielleicht sich auch ein Stück weit in Online einbringen können, ohne Webshop eröffnen zu müssen. Ja, gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Möglichkeiten.
Und auch wenn sie nicht 10 Euro günstiger sein können als Amazon.
Genau, ja. Die nächste Meldung, die ich noch aufgeschrieben hatte, vielleicht in dem Zusammenhang mit dem Thema schnelle Lieferung binnen einer Stunde, wird ja auch immer wieder viel davon gesprochen, dass einer der wichtigen Punkte im E-Commerce der Bereich ist, Ware möglichst noch am selben Tag zu liefern. Und da gibt es ja schon so ein paar Ansätze. Notebooks Billiger bietet es ja in München beispielsweise an. Und noch ein paar andere Händler versuchen da auch in Ballungsgebieten zumindest das als Dienstleistung mit anzubieten. Das Blog Exciting Commerce hat mal eine Liste gemacht der Dienstleister, die das können, die diese Dienstleistung anbieten und wer da eigentlich dahinter steckt. Und es ist ganz interessant, dass tatsächlich ein Großteil der Logistikunternehmen mittlerweile in diese Unternehmen rein investieren.
Ei, klar.
Also Tiramisu ist einer der bekannteren. Da ist also der Deutsche Paketdienst mit eingestiegen mit 20%. Und ganz interessant auch, dass Autokonzerne dahinter stecken, Daimler. Daimler, die ja auch in das Thema MyTaxi, in diese App,
in
diese Dienstleistungen auch eingestiegen sind finanziell über ihr Venture Capital, Arm. Und da tut sich also einiges und da bin ich auch mal ganz gespannt, wie das Thema da so weitergeht. Aber das kann man sich dort mal anschauen und den Link findet man dann natürlich bei uns. Ein Thema, über das wir auch gesprochen hatten, schon glaube ich mehrmals, war das Thema Hersteller verbieten, Händlern bestimmte Produkte oder bestimmte Marken online zu verkaufen. Bekanntes Beispiel war, glaube ich, Adidas. Dann hatten wir jetzt noch so ein paar Outdoor-Marken. Ja. Ne? Ich glaube, es war Deuter und Mammut und etc. pp. Und jetzt gibt es tatsächlich also ein, ja, wie sagt man?
Eine Initiative.
Eine Initiative von etlichen Händlern, mhm, die sagen: Nö.
Das geht so gar nicht.
Nicht mit uns.
Nicht mit uns.
Ja. Ne?
Also, ob das alles so rechtens ist und so weiter, wollen wir doch bitte mal geklärt haben. Und da gibt es also den Oliver Brotmann, der ist also Sprecher der Initiative Choice in E-Commerce. Und der wird also stellvertretend, versuchen, eine Petition an den Start zu bekommen. Und die er dann dem Bundestag und der Europäischen Kommission übergeben wird. Mhm. Und weil er sagt, dass auch europäisches Recht natürlich betroffen, um die Sache dann mal klären zu lassen, beziehungsweise auch mal in die Politik zu tragen.
Ja.
Ist denn das eigentlich alles in Ordnung?
Das würde mich schon interessieren, ob das rechtens ist.
Ja, darüber streiten sich ja die
Gelehrten. Weil es gibt ja da immer so diese Absprachengeschichten und so.
Mhm. Also da kommt sicherlich auch Bewegung rein jetzt in das Thema, mhm, kann ich mir auch gut vorstellen. So, und dann weiß ich nicht, wollen wir noch ein bisschen über Promarkt sprechen? Habe ich hier noch draufstehen?
Oh nee, echt?
Nee, ne?
Wollen wir nicht. Weiß es nicht.
Promarkt fünf, ist so ein, fünf so ein, Gründe für das Aus von Promarkt.
Promarkt ist so ein ganz schlimmer Dauerbrenner, der schon so lange läuft, die Promarkt-Diskussion, wie ich in dieser Branche bin.
Komisch, auch eins der Unternehmen, wo es mir nie Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen.
Nee, weil das liegt aber an den, ich glaube, das liegt zum großen Teil an den Alteigentümern, die Wegner-Brüder.
Die Wegert.
Die Wegert. Die hatten wir ja nie Zugang gefunden zu denen.
Stimmt, ja.
Ich glaube, ihr hattet mal...
Derjenige, der den Zugang zu Wegerts hat,
ja,
den allerbesten, ist der Markus Reuter.
Aha.
Also der kennt die recht gut, mhm, und... Der hat mit den Wegert-Brüdern immer wieder gesprochen.
Ach so, aha.
Und wir können ja mal so ein Wegert-Special machen und den Markus Reuter interviewen. diese Promarkt-Situation war auch immer so verfahren, weil es gab ja nicht einen Promarkt, sondern es gab Promärkte und die einen waren bei Wegert,
genau,
und die anderen waren bei Rewe und die dritten waren bei. Wo waren denn die? Es gab noch einen anderen Eigentümer.
Ja.
Ich glaube, das waren drei. Und dann war man sich nie einig und dann hat jeder seine andere Linie gefahren. Das ist alles komplett grauenhaft, die Geschichte. Mhm. Da hat der Kingfisher das Ganze mal gekauft von den Wegerts und vor die Wand gefahren. Dann haben die Wegerts das wieder zurückgekauft, weil, ja, Mutter Wegert, ja, geweint hat. Und ja, ohne Scheiß.
Jetzt wirklich.
Das ist das Gerücht, das ist die Legende.
Ich weiß nicht, ob
das stimmt, aber. Das wird sich erzählt. Also Mutter hat dann interveniert und gesagt, ich fahre das Erbe, das geht so gar nicht.
Ja.
Also es ist eine ganz komisch vertrackte Geschichte, bei der man wirklich auch ganz schwer durchblickt.
Mhm.
Da geht es aber um die Wegert-Promarkt, die ehemaligen,
ja,
die dann mit dem, wie hieß der noch, der Schlagerkönig da, die dann nur noch über online verkauft haben. Nein, das war auch hier der... Dieter Bohlen, die haben noch Werbung mit Bohlen gemacht und da war auch alles ganz billig und das war alles ganz fürchterlich.
Weiß ich gar nicht.
Ah, nee, meine Fresse.
Da kann ich mich auch dran nennen.
Also der ist schlimme Geschichten. Also die
klingt nach Red Kuhn irgendwie.
Die Promarkt-Geschichte war schlimm. Das haben wir doch drüber gesprochen, gell?
Haben wir doch drüber
gesprochen. Aber nicht über die fünf
Gründe für das Haus. Ja,
aber vielleicht war der ein oder andere ja dabei.
Lassen wir mal aus.
Man kann vielleicht als Link-Tipp. Wo man die fünf Gründe, kann man auf der CP-Seite online,
ja,
kann man sich das nochmal anschauen.
Wer hat es denn geschrieben?
Der Matthias Held, glaube ich.
Ach, der Matthias, ja. Mhm. Ja. Der kennt sich in dem Thema auch ganz gut,
ja,
aus,
ja,
weil der hatte auch einen Zugang, glaube ich, zu den Wegert sogar.
Der hat im Übrigen mit eBay und einigen anderen Onlinern zusammen ein neues Buch geschrieben, was es als kostenloses E-Paper gibt.
Aha.
Mhm. Sehr lesenswert.
Ja, über was?
Geht über E-Commerce, Onlinehandel etc.
pp. Ah, ja. Mhm.
Hat dort viele interessante Aspekte mal zusammengetragen und beleuchtet und kann man auch gratis runterladen.
Wo?
Ich habe den Link, ich kann es dir schicken, ich habe es in meiner Dropbox liegen.
Mhm.
Da kann ich es dir mal geben. Aber wo war das? Ich glaube, es ist bei all diesen Kooperationspartnern, allen, die da das Projekt irgendwie unterstützt haben, mhm, kann man es irgendwo mit runterladen. Muss, mhm, mal nachschauen. Ein kurzer Blick nach Japan, da haben wir schon länger nicht mehr hingeschaut, weil auch relativ wenig Nachrichten dazu kamen. Wir wissen, wir haben vor vielen, vielen Episoden ja, darüber gesprochen, wie es einer Panasonic geht, wie es einer Sony geht, wie es einer Toshiba geht der Reihe nach alle in Riesenprobleme gekommen sind, massive Restrukturierungen gemacht haben, massiv Leute entlassen haben. Und ich fand, dann habe ich mir gedacht, Mensch, was ist da eigentlich los? Man hört ja überhaupt nichts mehr von diesen japanischen Unternehmen. Bis auf Sony, die sind mir jetzt doch in letzter Zeit immer wieder mal positiv aufgefallen.
Die PlayStation.
Und zwar einmal natürlich durch ihr großes Thema PlayStation, mit dem sie sich gut positioniert haben, auch gegenüber Microsoft zumindest in Europa und Asien, weil sie all die Fehler, die Microsoft in seiner großen Ankündigung gemacht hat, nicht gemacht haben. Microsoft hat ja da versucht, mit sehr starken Restriktionen ein Ökosystem zu schaffen, was unter anderem den Verbot des Weiterverkaufs von Spielen anbelangte, etc. pp. Und Sony da halt einen ganz anderen Weg gegangen ist. Das ist mal das eine Thema. Aber Sony hat offensichtlich auch ein Geschäftsfeld für sich erkannt, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, warum machen sie das, warum haben sie das nicht schon viel früher gemacht? Sony ist ja ein Konzern, der auch sehr stark im Filmgeschäft tätig ist. Ja. Da er auch Content hat ohne Ende oder zumindest Zugriff auf Content hat ohne Ende. Und was Sony jetzt machen will und wird, ist über die PlayStation hinweg diesen Content anzubieten. Mhm. Also man könnte jetzt sagen iTunes à la Sony, ja, also auch da ist der ganze Content sozusagen drin und nehmen als Hub sozusagen innerhalb der Haushalte die PlayStation, die sich sicherlich wieder gut verkaufen wird, gehe ich mal davon aus, und kommen da sozusagen ins Geschäft und greifen damit halt ganz dediziert eben auch die Kabelanbieter und sonstigen Inhalteanbieter an. Mhm. Also finde ich ein Stück weit schön, dass Sony da vielleicht wieder ein Stück weit zurückfindet und ja, man wieder mehr von dem Unternehmen hört oder von dem Konzern. Okidoki. Dann, ja, was passiert im Smartphone- und im Tablet-Markt? Erstmals gab es Zahlen für das zweite Quartal 2013 und da geschah es, dass die Smartphone-Zahlen die Zahlen der normalen sogenannten Featured-Handys jetzt erstmals überholt haben. Interessant, oder?
Das ist interessant, ja.
Fand ich schon.
Ich kenne auch kaum jemanden, der noch ein normales Handy hat.
Ja, also du bist natürlich auch in einer, sagen wir mal so, in einer Soziokultur unterwegs, wo man halt Smartphones haben muss. Ja, aber ich glaube schon, also wenn du mal so, du fährst doch auch viel U-Bahn und S-Bahn und so weiter und so fort.
Ich sehe sehr viele Leute mit Smartphones.
Schon.
Und die verwenden es in der U-Bahn, also was wirklich auffällig ist.
Zum Datteln?
Nee, oder? Als Musikabspieler. Also die verwenden wirklich das als MP3 und du siehst wahnsinnig, also es ist ja es gibt ja seit ein paar Jahren die Renaissance des Kopfhörers.
Ja.
Und du siehst sehr viel, auch sehr junge Leute mit großen Smartphones, mit Kopf, deswegen sage ich es ja.
Ja.
Also es ist wirklich richtig. Auffällig.
Klar, Andreas, nur sprechen hier von weltweiten Zahlen und nicht von München.
Gut, da ist ja Afrika und auch dabei.
Eben. Ne, da ist...
Vielleicht können die sie nichts mehr leisten.
Indien und Pakistan und so weiter.
Also sagen wir mal so, wenn die Chinesen und die Inder anfangen, in gemäßigt großen Zahlen Smartphones zu kaufen, macht das, glaube ich, schon weltweit einen deutlichen Impact aus.
Absolut.
Schon, gell?
Ja, natürlich.
Die Chinesen
zum Beispiel.
Ja. Und die Inder.
Ja, klar. Also angeblich bringt ja, es gibt ja das Gerücht, dass das nächste iPhone ja auch in der Farbe Gold auf den Markt kommen sollte. Habt ihr vielleicht irgendwo mal mitverfolgt?
In der Farbe Gold oder in
Gold? Ja, also in Gold oder mit der Farbe Gold oder wie auch immer. Kein echtes Gold sein, wird auch nicht richtig vergoldet sein. Und zwar nur aus dem Grund, weil genau solche Länder wie China und Indien da total auf diese Farbe abfahren. Also für dieses...
Ja, das sind die
Wertigkeit
Leute.
Hat mit denen was mit der Farbe zu tun. Und Gold ist einfach...
Ja, aber gut, wobei die Masse kann sich kein Smartphone leisten, Christian.
Mal schauen, also, sie wollen ja jetzt ein billiges raus.
Es kommt auch darauf an, wie das dann subventioniert wird. Denn Apple ist ja nicht der Marktführer. Marktführer ist ja Samsung und die haben mitunter auch günstige Modelle. Und wenn die stark subventioniert sind.
Aber Freunde, auch Nokia verkauft in dem Bereich immer noch sehr viele ihrer Telefone.
Klassische Telefone,
dieses Betriebssystem, dieses alte Nokia-Betriebssystem.
Symbian.
Nee, nicht Symbian. Die haben noch so ein... für, nicht für Smartphones, sondern für diese ganz normalen Telefone.
Ich dachte, das war Symbian.
Kennt ihr Symbian? Nicht? Nein, nicht Symbian, das heißt anders.
Noch vor Symbian.
Aber ich komme jetzt nicht drauf.
Windows.
Guter Job.
Hey, das war ein gelungener Scherz.
Auf jeden Fall diese ganz simplen Telefone,
ja,
denen man halt nur SMS und telefonieren kann, verkaufen die noch in hohen Stückzahlen.
Ja, sicherlich.
Mhm. Ja.
Das glaube ich schon, ja. Mhm. Aber apropos aber teuer, also, weil viele immer sagen, iPhone sei teuer, du kannst heute in den Laden reinkriegen und kriegst das iPhone für 1 Euro. Mit einem Datenvertrag, der dich 19,90 kostet.
Mhm.
Also da kann man jetzt nicht mehr davon sprechen, dass es teuer ist. Ich meine, bist mit 20 Euro dabei im Monat und hast ein iPhone.
Ja, stimmt.
Also die Zahlen, aber die Zahlen sind ja wirklich gewaltig, wenn du überlegst. Der Markt war letztes Jahr im zweiten Quartal knapp 154 Millionen Stück.
Ja.
Und ist auf 225 Millionen angewachsen.
Mhm. Ja.
Der Hammer. Und dann eine Samsung mit 71 Millionen vorne, Apple mit 31 Millionen. Das sind Zahlen, da wird ja echt schwindelig.
Ja. Mhm. Absolut.
Ja.
Ja, und wer dort eben sehr stark auf der Lauer auch liegt, jemand, den man da nicht so auf dem Radar hat, bisher zumindest in Europa noch nicht, ist tatsächlich Lenovo.
Mhm.
Die sich da so peu à peu vorschieben in dem
auf
Bereich.
Auf Platz 4.
Ne? Ja.
Das ist interessant.
Mit 10, mit fast 11 Millionen Stück.
Und ich glaube, es war letzte Episode, Boah. Wo wir auch gesagt haben, dass sie, glaube ich, 2014 jetzt dann auch hier ja. auch in Europa starten
genau.
wollen. Ne?
Ja. Mhm. Also in China müssen die wie blöd verkaufen.
Ja.
Also das ist sensationell, was sie da verkaufen.
Ja.
Und so, dann kommt schon ZTE, ein reiner chinesischer Hersteller
genau.
mit fast 10 Millionen. Boah.
Ja. Wäre relativ stark abgestürzt, das ist ja HTC, hat man ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Da habe ich heute mal ein ganz interessantes Hintergrundstück gelesen, auch von Reuters, die mal versucht haben zu analysieren, warum ist HTC eigentlich so den Bach runtergegangen, weil die waren ja mal eigentlich sehr gut positioniert, hatten ja auch sehr, sehr gute Produkte und nach den Recherchen von Reuters, die also auch mit ehemaligen Kunden und mit ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens gesprochen haben, liegt es ganz alleine an dem Chef des Unternehmens. Wie heißt der? Peter Chow, glaube ich. Der wohl ein äußerst schwieriger Zeitgenosse sein muss.
Ja?
Der Ach komm. Entscheidungen so völlig aus dem Bauch heraus macht und völlig unreflektiert und mal hü, mal hot. Und dem sind ja, glaube
ich. Ist das ein chinesisches Unternehmen? Ja, ne?
Glaube ich. Ja, glaube schon,
ist
ja.
Das mal,
oder ist ein
Taiwanesisch? Der taiwanesisch hätte ich gedacht.
Taiwanesisch, ne?
Bin mir nicht sicher.
Glaub, ich habe chinesisch verstanden. Ja, und dem sind ja auch viele hochrangige Manager auf und davon im letzten halben Jahr.
Mhm.
Die haben es wohl leider nicht mehr ausgehalten unter ihm.
Sag mal, sowas ist
der doch, kam ja
sowas
zurück,
echt
um HTC wieder auf Vordermann zu bringen. Der war ja schon raus eigentlich.
Nein. Dann
kam er zurück.
Ach du gute
und,
Güte.
Hat dem Unternehmen wohl aber nicht gut getan, offensichtlich.
Mhm. Also,
ja, ganz nette Geschichte. Ja, lass uns noch kurz über mein Lieblingsunternehmen sprechen, BlackBerry.
Ach.
Oh, nee.
Lohnt sich das noch?
Nee, nicht diese. Doch,
es gab ja eine Neuigkeit.
Der den immer die Fahne so hochgehalten hat,
damals? Bis vor kurzem.
Ja,
weißt du, der Umschwung kam vor 3 Channelcast-Folgen.
Nee, das? In der letzten Folge war das, glaube ich, oder?
In der vorletzten, glaube ich, schon, oder?
Wo du gesagt hast, selbst deine Frau hält.
Das war in der letzten Folge.
War so,
genau.
War das
aber vorher warst du schon am Wackeln.
Stimmt.
Ja, was heißt denn hier am Wackeln?
Ja, deine BlackBerry.
Ich bin doch nicht der Pressesprecher von BlackBerry.
Die Stücke kann ich dir gerne mal raussuchen vom letzten Jahr, wo du gesagt hast, die kommen wieder. Und, es wird,
ja, die hatten ja auch eine realistische Chance.
Ach, nichts hatten
aber sie haben es nicht genutzt.
Die hatten überhaupt keine realistische Chance.
Natürlich.
Nämlich, was hatten sie denn für eine realistische Chance?
Wenn sie die Produkte rechtzeitig gebracht hätten mit den entsprechenden Features, dann stünden sie heute
anders da. Das war doch alles reine MeToo-Produkte. Die haben nicht mehr oder können auch nicht mehr als jeder andere.
Aber sie hatten die Chance, bessere Produkte zu machen.
Ja, die hat nun mal jeder. Aber gut, aus dem Gesichtspunkt heraus, kriegen die Kurve da überhaupt nicht.
Ja, der Herr Heinz war ja auch total optimistisch. Der hat ja schon gesagt, spätestens an einem Jahr haben wir alle aufgerollt.
Ja, das sind wir Marktführer,
hat er gesagt.
Und scheiß Tablet-Geschäft brauchen wir eh nicht einsteigen, weil das in 2 Jahren eh tot, hat er auch gesagt.
Ja,
du hast, glaube ich, auch die Kolumne drüber geschrieben.
Ja, natürlich, klar.
Also irgendwie sind die total gaga.
Und jetzt suchen sie einen Investor. Oder nein, sie suchen eine strategische Alternative.
Ja.
Strategische Alternative Investor bedeutet Verkauf des Ladens an Meistbietenden.
Ja, genau. Da musst du jetzt erstmal jemanden finden.
Ja, das ist
nämlich nach dem letzten Quartalsergebnis ist das. Gut, wir haben gehört, die haben noch jede Menge Patente, die irgendwie 5 Milliarden Dollar wert sein sollen.
Das ist ja,
glaube ich, mehr als der aktuelle Börsenwert des Unternehmens. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei 3,5-4 Milliarden Dollar oder sowas.
Ja.
Naja.
Also deutlich weniger. Ich hatte dazu auch im Channelcast ein bisschen was geschrieben, so mal rückblickend. Und ich glaube, die Überschrift hat es dann auch getroffen, weil ich geschrieben hatte, Blackberry ist ja interessant wie fleischfarbene Stützstrümpfe.
Ja, hast du geschrieben. Ja. Habe ich gelesen.
Also das ist das, was mir da zunächst dann dazu einfiel. Und ich sehe es ganz genauso. Das einzige Interessante an BlackBerry sind tatsächlich die Patente. Also da könnte es gut sein, dass sich da ein großer die übernimmt. Vielleicht auch eine HP, wer weiß. Da könnte es wieder durchaus Sinn machen, weil es gibt schon etliches an Technologien und Patenten, die da vielleicht interessant wären. Ne?
Vielleicht.
I don't know.
I don't know either.
Nee, das ist auch wirklich... Das kann man auch nicht nachvollziehen, wie diese ganze Geschichte.
Also, ich würde jetzt auch von der BlackBerry-Aktie würde ich echt die Finger lassen. Und sagen, das ist so spekulativ. Ich meine, es kann sein, wenn da jemand kommt und sagt, ich kaufe dich, dass die Aktie wieder hochgeht. Aber es kann auch genauso
gut sein. Das kann auch böse nach hinten losgehen.
Dass der in die Luft rausgeht und dann
auf jeden
ganz schnell endet.
Ja. Genau.
Kann passieren. Systemhäuser. Eine interessante Meldung aus dem Hause PrintVision, ein auf das Thema Drucken spezialisiertes Systemhaus. Und da fand ich mal ganz interessant eine Nachricht, dass der Chef des Systemhauses, der Martin Steyer, gerade dabei ist, zu überprüfen, welche Hersteller er denn noch weiter an Bord sozusagen haben will und welche nicht.
Ja.
Und dort einige auch sich auch von einigen trennt.
Aha.
Und zwar Kriterium ist für ihn ganz einfach, wie stark ist dieser Hersteller im Direktvertrieb.
Mhm.
Okay.
Finde ich mal ein ganz angemessenes Kriterium, das zu machen. Und er hat also bisher mit Ricoh, Samsung, Kyocera und Oki zusammengearbeitet. Oder arbeitete bislang mit denen zusammen und von Ricoh und Samsung wird sich das Systemhaus jetzt verabschieden. Und geht auch ein bisschen um regionale Stärke. Und
Ricoh ist ja sehr stark im Direktvertrieb schon immer.
Mhm.
Aber Samsung?
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Das ist eine sehr partnerorientierte Organisation.
Wobei ich auch nicht weiß, ob es jetzt da nur am Direktvertrieb liegt, was ich mir wenig vorstellen kann, ehrlich gesagt, sondern geht es wohl auch um das Thema Marktdurchdringung und dann natürlich auch die Frage, was hat Samsung eigentlich so im höheren Bereich auch an Maschinen? Das ist ja auch jetzt, glaube ich, relativ
Samsung ist nicht, ne? Ist nicht der Lösungsanbieter
par excellence auf dem Markt. Hat ja alles, was da dahinter noch dazukommt, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also das sind andere sicherlich besser positioniert.
Was ich über Canon in letzter Zeit allerdings höre, ist, dass man erheblich den indirekten Vertrieb stärkt, auch die Distribution und mal wirklich die Basics in Ordnung gebracht hat. Das heißt, diese Pricing-Unterschiede und Graumarkt-Themen in den Griff bekommen hat. Mhm. Also da habe ich wirklich sehr viel Gutes gehört.
Aber was ich an dieser Meldung interessant finde ist, oder was ich da gut finde ist, dass es überhaupt mal so publik gemacht wird von einem Systemhaus. Ich meine, man kennt das ja von...
Stimmt, die reden normal nie drüber.
Nö, vielleicht machen das manche oder viele auch gar nicht. Ja, ich meine, aus der Distribution kennen wir, da wird immer geprüft, mit welchem Hersteller machen wir noch Geschäft, also profitables Geschäft und mit wem nicht.
Ja.
Und mit wem nicht, dann müssen wir entweder Gespräche geführt oder es wird sofort die Geschäftsbeziehung beendet. Ne? Das ist nenne ich Professionalität so etwas. Ne? Und ein Systemhaus sollte nach meinem Dafürhalten, ein Händler überhaupt, auch so sich immer mal wieder die Frage stellen, mit welchem Hersteller, auch natürlich mit welchem Kunden, mache ich profitables Geschäft. Und wenn ich da einen Hersteller habe und einen Kunden habe, mit denen ich dauerhaft kein profitables Geschäft mache, ja, dann führe ich entweder ein Gespräch oder ich beende die Geschäftsbeziehung. Ja. Ne? Es kann ja nicht sein, dass ich mit einem Hersteller zusammenarbeite, weil ich es schon immer so gemacht habe. Die Frage jetzt in diesem Kriterium, ich glaube nicht, dass es ist, nur Direktvertrieb, also nur ein einziges Kriterium, weil ich kann mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der einen Direktvertrieb hat. Ich mache trotzdem hervorragendes Geschäft mit diesem Hersteller. Es kommt ja auch immer darauf an, sagen wir mal, in diese Konstellation Direktvertrieb, Indirektvertrieb, Vermeidung von Kanalkonflikten. Wie managt der Hersteller dieses Thema? Correct. Manche machen das hervorragend, dann prima. Manche machen es ganz schlecht, dann hast du immer nur Ärger. Und aber diese Frage sich selber mal zu stellen und dann auch die Konsequenz zu ziehen, ne, das finde ich klasse. Mhm. Hochachtung.
Meistens läuft das ja bei Systemhäusern eher schleichend, dass man sagt, okay, wir machen mit dem einen und es macht irgendwie weniger Spaß, probieren wir mal den anderen aus und shifte dann so ein bisschen und dann macht man mit, wobei die meisten Systemhäuser auch immer eine Second Source haben, was essentiell ist. Aber da laufen die Prozesse eher so schleichend. Und manchmal, das ist dann aber auch selten, endet es mit so einem ganz großen Knall und Riesenzerwürfnis und man streitet sich und alles wird ganz laut. Aber das hier ist auch nicht so.
Nee, die haben sich da.
Das ist jetzt auch nicht so anklagend oder auch nicht so hochemotional, sondern ist einfach sehr analytisch. Ja. Und da hat sich einer die Fragen gestellt und macht das mal öffentlich. Und ich denke mal, dass. Dürfte ja für die Kollegen dann auch interessant sein.
Mhm. Ja, sollte man sich durchaus mal anschauen. Er hat auch genau beschrieben, was er da im Einzelnen getan hat. Ich zitiere mal kurz aus dem Beitrag. Steyr beschäftigte sich 3 Monate mit dieser Aufgabe. Es wurde abteilungsübergreifend ein Bewertungsformular für die Kategorien Vertrieb, Verwaltung und Technik entwickelt. Die gesamte Belegschaft war aufgefordert, die Qualität der Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern zu bewerten. Die neuen Hersteller, mit denen das Systemhaus noch keine Erfahrung hatte, wurden Fachhandelskollegen um Unterstützung gebeten. Kriterien waren etwa Liefergeschwindigkeit, Verbindlichkeit, Freundlichkeit, Serviceorientierung etc. pp. So, und da ist er also wirklich ganz analytisch vorgegangen und hat dann geschaut, was dabei rauskommt.
Was mir jetzt gerade auffällt, war das denn nicht Canon, die hier in München so ein paar Händler, große Händler übernommen haben?
Den
hier auf der Dachauer Straße, Schulz
und den
Hauser.
Den Hauser, die fallen mir spontan ein.
Also das ist ja direkt Vertrieb.
Wo dann, die zugekauft haben.
Ja.
Machen die schon, bloß Canon ist anscheinend wirklich seit einer Zeit dabei, die indirekte Schiene erheblich zu stärken.
Mhm. Hörst
auch aus der Distribution. Mhm. Also die erhalten sehr viel Lob, wenn man im Moment nachfragt, für Drucker, nicht jedoch für Digitalkameras.
Ah ja.
Aha. Weil da ist eine andere Division und die agieren wie früher und alles ist für
ihn. Ach so.
So, jetzt habe ich gerade den Mund voll.
Aber das ist schon mal eine spannende Geschichte.
Ja, schon.
In Canon könnte man echt mal tiefer reinschauen. Der kommt immer so ein bisschen kurz.
Ja, stimmt.
Ja. Bechtle. Go. Wächst vorwiegend im inländischen Geschäft, habe ich noch notiert. Und hat einen Riesenauftrag von der EU gewonnen.
Jo.
112 Millionen. Schon eine ganz schöne Summe, ne?
Jo. Die hatten doch vor kurzem schon mal sowas, oder? Hatten die doch schon mal so einen Riesendeal, oder war der das? Ist das hier eine neuere?
Ich glaube, das ist der, ne?
Das ist eine neuere.
Also auf jeden Fall da in diesem Bereich öffentliche Auftraggeber, da haben die sich in den letzten Jahren echt hervorragend gemausert, die Bechtles. Die hatten das wirklich als strategisches Geschäftsfeld definiert oder die hatten es schon vorher, also vor 2008. Aber da haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Da haben sie auch entsprechend Personal eingestellt. Und jetzt ernten sie sozusagen die Früchte. Ne? Mhm. Schon.
Also wann warst du denn das letzte Mal auf der Bechtle Homepage?
Ist noch gar nicht mal so lange her. Warum fragst du?
Weil ich war eine Weile nicht mehr drauf und die müssen halt irgendwie mal so ein Redesign gemacht haben. Also zumindest für mich war die völlig neu, die Homepage, und die ist ja richtig, richtig klasse geworden. Ich war
neulich mal drauf,
das ist sehr professionell.
Also
mit dem eigenen Blog drin, also es ist unglaublich.
Ja, einmal die Homepage ist klasse, aber auch die haben noch tatsächlich auch Printpublikationen, die haben eine Kundenzeitschrift Also sensationell klasse, wirklich vom Allerfeinsten optisch und auch inhaltlich, aber optisch finde ich fast noch besser als inhaltlich, muss ich sagen. Und der Geschäftsbericht, ja, den sie ja nach wie vor veröffentlichen, sowohl print als auch online, hervorragend. Ne? Gewinnt auch immer mal wieder Preise. So, da sind sie wirklich gut. Wirklich gut.
Also, war ganz erstaunt. Cancom hat da übrigens nachgezogen mit der Webpage, also die schaut ein bisschen ähnlich alles aus. Naja, gut. Vielleicht einfach so der Trend.
Ja, bei Cancom ist mir aufgefallen, die haben ja jetzt auch ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Da bin ich da mal reingegangen, habe mir das durchgelesen. Da fand ich interessant, was sie so zu dem Cloud-Business geschrieben haben, was ja bei ihnen ein ganz wichtiger Aspekt ist.
Ja.
Und da schreiben sie halt dann unter anderem dazu, also die Zahlen sind nicht schlecht bei Cancom, also weisen Wachstum in den wichtigen Kategorien aus. Und dann schreiben sie zum Cloud-Business. Im Unterschied zum klassischen Projektgeschäft führt die Realisierung von Cloud-Projekten oft nicht zu sofortigem Umsatz und Ertrag. Bla bla bla. Entsprechend führt das wachsende Geschäft mit Cloud-Lösungen zu kurzfristigen Umsatz- und Gewinnverschiebungen. Eigentlich nichts Neues, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ja. Zunächst geht das Geschäftsvolumen mit, wenn du Cloud-Anbieter bist, immer zurück.
Ja.
Ne,
kein Projekt mehr, sondern verschobene Umsätze.
Genau. Gut, muss man sehen, ob sich das dann langfristig dann auszahlt. Sie gehen davon aus. Hm. Langfristig erwarten wir davon eine weitere Steigerung unserer Profitabilität im Konzern.
Ja, und einer der Großinvestoren ist ausgestiegen bei Cancom, ne? Also nicht der Gerhard Schick.
Ach, der ist ja noch gerade eingestiegen.
Seine Tochter, ne? Ist da ausgestiegen, sondern der
dieser
Immobilienhändler, der, glaube ich, im vergangenen Jahr, meine ich, viel länger ist es noch nicht hier, oder? War es nicht vergangenes Jahr? Eingestiegen ist aus Regensburg?
Ja.
Der hat sicherlich auch ganz gut dran verdient.
Ungefähr vor einem Jahr.
Der hat sicherlich auch gut dran verdient. Ich meine, der Höchstkurs, der war über 25 Euro. Jetzt und dann, ich glaube auch ungefähr zu dem Zeitpunkt ist er dann ausgestiegen. Jetzt ist der Kurs dann wieder runtergegangen auf knapp 22.
Was aber auch noch gut ist.
Was immer noch gut ist. Bechtle auch, der Kurs hervorragend, muss man echt sagen.
Ja, die Überschrift war dann auch Investor versilbert Cancom Anteilspaket.
Genau. Hallo, solche strategischen Investoren, die braucht doch kein Mensch, oder? Ich meine, der ist letztes Jahr, ist der da eingestiegen und wenn ich mich recht entsinne, hat er gesagt, das ist hier für mich strategisches Invest. Oder es ging ihm nur darum, Kasse zu machen. Ja? Ist ja auch irgendwie legitim, aber aus der Sicht von Cancom kannst du so Leute nicht gebrauchen.
Vielleicht hat er ein neues Auto gebraucht kurzfristig.
Ja, das muss aber ein teures Auto gewesen sein.
Ja, oder sowas ähnliches.
Der neue Golf.
Oder ein neuer Zahnersatz.
Du musst immer sein ganzes Geld aus den Immobiliengeschäften parken. Kurz zwischenparken.
Ja, oder musst du seine Wohnung renovieren.
Oder musst jetzt bei der Großfusion der beiden Immobiliengesellschaften einsteigen. Ja,
vielleicht.
Da muss man ja schauen, dass man seine Gelder zusammenhält.
Ja, das stimmt.
Richtig. Wenn sich da sowas tut. Nee, aber das ist natürlich schon wirklich bitter. Wenn du sagst, ich bin langfristig dabei, hey Leute, super Sache.
Ah ja, natürlich.
Hattest du nicht mal da von dem Thema gesprochen, Anker-Investor, ob Cancom irgendwie so einen Anker-Investor hätte? So zur Absicherung?
Ich habe über Anker-Investoren gesprochen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob im Zusammenhang mit.
Doch, es war im Zusammenhang mit Cancom, weil wir und Einstieg.
Mit dem Einstieg von Schick, oder?
Mit Einstieg von
Kann
Schick
sein, ja.
Und so weiter, ne? Ob die da irgendwie.
Ja, jedes Unternehmen an der Börse ist ja bestrebt, so Ankerinvestoren ein oder zwei zu haben, weil es halt einfach feindliche Übernahmen erschwert. Ne? Und wenn du halt keine hast, dann hast du alles nur Free Float, dann ist die Gefahr natürlich viel größer, dass sich da jemand anschleicht und zack, schon hat er dann irgendwie eine Sperrminorität. Mhm.
Schick kommt und zack. Hey.
Der Hell gehört ja zu den Guten. Was schmunzelst du?
Du, Maya. Also ein schlechter ist er nicht.
Wer?
Ja, der Schick.
Ach so.
Der Schick.
Also nur garantiert nicht.
Nein. Und schlechter Mensch?
Nein. Nein, und das ist auch jemand, der versteht, wie der Markt läuft und wie die, und wie, also.
Aber er ist natürlich auch daran interessiert, nicht, sein Geld zu
machen. Wenn der es nicht weiß, klar. Ja, ja. Wenn der es nicht weiß, dann wer dann?
Ja, stimmt.
Ja, was haben wir noch drin stehen in unserer langen Reihe an Themen? Sucht euch mal noch was aus, über was ihr noch sprechen wollt. Also haben wir einiges noch anzubieten.
Wir sollten vielleicht, HP haben wir abgehakt.
Ich finde ja interessant hier, Samsung kauft deutsche LED-Technik. Hä? Findet ihr das nicht interessant?
Doch, aber sagt mir jetzt relativ
wenig. So ein deutsches Unternehmen. Von Samsung gekauft, so ein kleines. Novaled, der Ostdeutsche, auch noch aus Ostdeutschland. Der Ostdeutsche
das heißt ja nicht. Auch noch aus Ostdeutschland. Das darf man nicht sagen, sowas.
Habe ich doch auch gar nicht. Ist mir so rausgerutscht.
Ja. Da schau her.
Ja, interessant fand ich auch, damit ist ja eigentlich auch schon alles gesagt, ja, oder? Zu der
natürlich.
Mehr gibt es da wahrscheinlich auch nicht. Habt ihr das Thema verfolgt? Die CIA hat doch eine riesen Ausschreibung gemacht, über 1 Milliarde. Da ging es ja auch um das Thema Cloud Computing.
Ah.
Und da hatten doch mitgeboten 2 Unternehmen, nämlich einmal die IBM und die andere war Amazon. Und den Deal hat auch Amazon bekommen.
Ja.
Mhm. Ganz,
was wollten sie denn haben? Hard- und Software-Rechnerkapazitäten, um besser überwachen zu können?
Nee, die wollten halt, Cloud-Zeug da irgendwie halt haben. Ne? Und,
Amazon hat ihn gewonnen.
Den hat Amazon gewonnen.
Ach, nicht schlecht, gegen die IBM.
Gegen die IBM und
Donnerwetter.
Das finde ich schon mal ganz interessant, dass mal so in dem Bereich Cloud Computing, dass da halt auch ein paar andere Sparringspartner auch antreten.
Die Player sind plötzlich ganz andere.
IBM hat sich da wahrscheinlich sehr sicher gefühlt, den Deal mit der CIA zu bekommen. Ne? Big Blue. Ja. Regierung etc., Vereinigte Staaten, war doch eigentlich ziemlich klar, aber da ist halt Amazon tatsächlich reingegrätscht. Mhm. Die haben sich bitterlich beschwert.
Die IBMer.
Die IBMer, ja. Aber bekommen jetzt, haben wir einen anderen Deal gewonnen, ich glaube mit dem amerikanischen Innenministerium, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie auch so einen Riesendeal jetzt abschließen können und wahrscheinlich war das vorher alles schon klar. Also ist doch alles abgesprochen gewesen.
Wahrscheinlich geht es über die Vernetzung sämtlicher in Notebooks eingebauter Webcams.
Ja, genau.
Mit dem amerikanischen Innenministerium.
Ach, ja, genau. Direkt rein.
Zack.
Mal direkt abschnorcheln kann alles hier.
Ja.
Achso, jetzt bin ich wieder. Ich meinte nämlich gar nicht, das habe ich jetzt erst so zufällig gesehen, diese Firma, die von Samsung übernommen wurde, was mich interessiert hat, war, dass Lexmark wieder zugekauft hat, auch in Deutschland.
Auch übrigens, interessant, ja.
Nämlich den Saperion. ECM, genau, ECM-Anbieter Saperion. Mhm. Also der einzige Druckeranbieter,
die gehen
baut das stark Geschäft, Software. Baut das Geschäft also doch
ja, ganz stark.
Sehr konsequent weiter aus.
Ja, das sind die wirklich sehr stark unterwegs. Die sprechen ja auch sehr viel mehr mittlerweile über so Dokumentenlösungen und sowas als über das Thema Drucken.
Genau.
Das ist schon recht interessant und konsequent, was sie da machen. Aber ich glaube, dass so eine Firma wirklich auf ein neues Geschäftsmodell zu setzen, das ist schon ein gewaltiger Kraftakt. Das stelle ich mir echt nicht einfach vor.
Absolut. Ja, absolut.
Hier, worüber wir noch sprechen sollten, ist Dell.
Komisch, ich habe auch gerade an Dell in dem Zusammenhang gedacht. So assoziativen. Firma neu aufstellen, Kraftakt
Dell.
Und so. Ne?
Dell.
Fällt einem ja Dell
Kraftakt ein. Fällt einem Dell ein.
Ja, Eiken und Karl Eiken.
Aber was willst du darüber sprechen, Andreas?
So, pass auf. Bei Apple eingestiegen.
Yes. Jetzt pass auf. Interessant. Bei Dell ist ja so ein fortlaufender Prozess im Gange. Das Ding soll reprivatisiert werden.
Ist auch schon ein roter Faden im Channelcast.
Es ist ein roter Faden im Channelcast. Und man muss mal sagen, meines Erachtens zu Recht, denn wir beobachten hier wirklich Branchenhistorie. Das ist was ganz Beachtliches. Es findet eine Übernahmeschlacht statt mit so einem Heuschreckeninvestor, der die Unternehmensanteile versilbern will. Und also es ist eine spannende Geschichte. Mhm. Nächster Teil des Dramas, die Aktionärsversammlung ist ja gefixt auf den, 12. September. Mhm. Bis dahin wird dann abgestimmt, die Regularien sind geändert. Eiken hat dagegen geklagt, neueste Entwicklung. Es gab ein Hearing von einem amerikanischen Gericht und Dell bzw. Dell-Aufsichtsrat hat Recht bekommen gegenüber Eiken. Das heißt, der Zeitplan kann weitergehen.
Der steht jetzt auch tatsächlich endlich mal fest, der Termin, oder?
Der Termin steht fest. Der
ist doch schon zigmal verschoben worden.
Ja, der wurde schon zweimal verschoben.
Ja.
Und dann wurde immer wieder was geändert. Und Eiken hatte jetzt gegen die erneute Verschiebung geklagt und hat anscheinend nicht Recht bekommen. Wie vorläufig das ist oder nicht, steht dahin. Mhm. Aber erstmal ist das so und es geht weiter. Interessant ist in dem Zusammenhang, und man schaut dann ja gar nicht mehr so hin, wenn da die Reprivatisierung ansteht. Tatsächlich hat Dell die Umsatzzahlen gemeldet jetzt.
Richtig, ja.
Vor ein paar Tagen. Und das ist ja.
Nicht sonderlich gut.
Nee.
Nicht sonderlich gut.
Nee, und das ist ja überhaupt gar nicht, und das überhaupt gar nicht gut ist. War ich in der falschen Datei, habe schon einen Schreck gekriegt. Hatte plötzlich schon die HP-Zahlen da stehen, habe gedacht, das stimmt doch hier nicht.
Und das ist doch das, über was wir vor Monaten schon gesprochen haben, wo wir gesagt, hoffentlich geht das schnell über die Bühne, weil das ist alles nicht gut für das Unternehmen.
Das ist alles überhaupt nicht gut für das Unternehmen.
Genauso ist es, ne?
Und ist wirklich genauso. Quartalsende, 2. August. Zahlen sind da. Mhm. Umsatz im Quartal. Bei 14,5 Milliarden. Gewinn 204 Millionen. Mhm. Das ist deutlich mehr als im letzten Quartal. Da waren es bei knapp 11 Milliarden nur 130 Millionen. Aber das ist natürlich weit weg von irgendwelchen akzeptablen Ergebnissen.
Ja.
Das ist ja also desaströser als die Enterprise Services bei HP.
Ja. Das
heißt schon was. Und das heißt schon was. Also mehr als ungefähr doppelter Umsatz und ungefähr gleicher Gewinn. Also das ist ein echtes Desaster und es ist wirklich stark rückläufig, vor allem auch im Jahresvergleich. Und es wird höchste Zeit, dass da was passiert. Und jetzt ist Dell natürlich sowieso gebeutelt im normalen PC-Bereich, weil der PC-Markt so stark rückläufig ist. Und natürlich kommt dann das ganze Ding ins Rocken. Und man kann da nicht mehr vernünftig Geschäft machen. Mhm. Was man sieht ist, die Umsätze sind vergleichsweise stabil, aber es geht halt dann über den Preis und über die Kosten und es ist alles überhaupt gar nicht schön. Mhm. Also ein echtes Trauerspiel
und es wird Zeit. Was ist ein Dell wert?
Dass da wirklich Dell was passiert. Gerade. Ich glaube um die 24 Milliarden. Bald in dem, Rauskaufprozess.
Ja, das ist, genau.
Und sie stehen etwas drunter.
Mhm. Dell, warte, ich kann es dir sofort sagen. Also eine Dell-Aktie kostet 13,79 Dollar, macht summa summarum 24,24 Milliarden Dollar.
Ja, das ist sehr nah an dem Übernahmeangebot.
Ja, ganz genau.
Da wird sich auch nichts mehr, groß bewegen, bis das Ding über die Bühne ist. Mhm.
So oder so, ne?
Aber so sieht das aus. Also die Ergebnisse lassen wirklich zu wünschen übrig und zeigen, dass da ein vernünftig geordneter Neustart des Unternehmens deutlich überfällig ist. Mhm.
Ja,
also an dieser Stelle muss was passieren. Ganz, ganz niedlich, muss ich jetzt mal sagen, fand ich eigentlich den Brief von Dell von Michael Dell an seine Leute. Der hat an die ganze Truppe geschrieben, hat gesagt, Freunde, wir haben das Angebot nachgebessert und es geht weiter. Und für euch ganz wichtig, in schwierigen Zeiten fokussieren und auf die Arbeit konzentrieren und losgehen. Und los geht's. Nicht zur Seite schauen, weiterarbeiten, immer an den Kunden denken. Ja, hat er recht.
Was will er auch anderes?
Hat er recht. Aber hey, wie soll's denn gehen?
Ja, wie soll's gehen? Ja, dann sind wir mal gespannt, was dann da tatsächlich dabei rauskommt. Ne? Also,
ich bin hochgespannt, wobei ich im Moment ziemlich zuversichtlich bin, dass Dell-Offer über die Bühne gehen wird, ja. Die Begründung.
Was macht dich da so sicher?
Also es ist ganz interessant, Dell hat ja das Angebot erhöht und die Abstimmungsbedingungen geändert. Und zwar mit folgender Begründung. Also die Abstimmungsbedingungen waren ja ursprünglich, alle Aktien, die nicht stimmen, sind Stimmen gegen den Deal. Und als dieses Prozedere gefixt war, gab es diesen Alternativplan von Icahn nicht. Und in der Zwischenzeit mit dem Alternativplan von Icahn wäre jede Gegenstimme gegen die Reprivatisierung eine Stimme für Icahn. Und dann kann man natürlich nicht sagen, die neutralen Stimmen sind dann die Stimmen für den anderen. Mhm. Und das ist so die Begründung. Das heißt, die neutralen Stimmen sind dann neutral und die einen stimmen für das eine und die anderen stimmen für das andere aus.
Okay.
Und das halte ich auch für
fair, ja.
Durchaus fair und nachvollziehbar. Mhm. Und das Interessante an dem Icon-Deal ist ja, der Icon hat ja keinerlei Aktienmehrheit und der würde den Deal finanzieren aus den aktuellen Cash-Beständen von Dell, was ja auch mein ganz gern genommenes Modell ist.
Ja.
Gut, aber Dell hat dann auch versprochen, also Michael Dell hat ja auch versprochen, wenn die Privatisierung greift, dann wird es nochmal eine Dividendenausschüttung geben und das ist dann ja auch von seinem Objekt aus der Substanz genommen. Also da, die arbeiten da schon mit wirklich Haken und Ösen, das ist...
Ja, da geht es ja auch um was, ne?
Es ist nicht mehr feierlich. Gut, es geht aber auch um viel, muss man sagen.
Mhm. Möchte ich eigentlich wissen, was passieren würde, wenn Carl Icahn da tatsächlich sich durchsetzt.
Zerschlagung der Firma.
Und das wäre wirklich eine bittere Geschichte.
Es würde passieren, meines Erachtens, was bei Motorola passiert ist, ein einziges Trauerspiel. Das war ja auch Icahn.
Ja.
Das war ja auch so ein Icahn-Streich, wo man den einzigen Marktführer bei Handys komplett vor die Wand geritten hat. Mhm. Ich habe neulich einen sehr interessanten Hintergrundbericht übrigens zu Motorola und Google und zwar zu den neuen Handymodellen und wie das entstanden ist und wie sich bei Motorola da die Stimmung geändert hat. Dadurch, dass der Investor, der das Unternehmen wirklich ausgequetscht hat und sehr auf kurzfristige Geschichten bedacht war, raus ist und die Leute sagen, okay, jetzt können wir endlich wieder langfristig schauen, was macht Sinn, wir müssen uns nicht um irgendwelche komischen Zielgruppen kümmern, die womöglich keine sind, sondern wir können wirklich wieder schauen, was macht bei einem Telefon eigentlich oder bei einem Smartphone eigentlich Sinn zu entwickeln, langfristig gesehen. Ja. Und das neue und die neuen Modelle müssen, das war völlig abgeschwiffen, aber die neuen Modelle müssen auch ganz interessant sein. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber was man liest, war wirklich sehr interessant.
Ist ein Modell für den Massenmarkt. Mhm. Also nicht völlig abgespaced, aber gut positioniert. Und ich meine, Motorola ist zumindest in den Vereinigten Staaten nach wie vor eine Nummer.
Ja.
Also vom Branding her, vom Namen her. Ja. Ne? Das ist schon.
Also auf dieses Moto X bin ich ganz gespannt. Das muss ich mir dann mal anschauen.
Ja, absolut. Okidok.
Gut.
Was haben wir noch? Microsoft schließt 3 Standorte und erklärt das Homeoffice zur Strategie. Ja.
Stimmt, die so schicken die Leute alle ins Homeoffice.
Einfach, so kann man auch Leute loswerden. Ne?
In München haben die aber schon lange Zeit total viele Leute in den Homeoffices sitzen.
Mhm. Und Seehofer will Löwe retten. Naja.
Das finde ich ja total sensationell.
Wahlkampfthema.
Ich werde eben meine Stimme aber unterstützen.
Das ist Seehofers Flut.
Aber nur wenn auch die Pkw-Maut kommt. Nur, wenn auch die, weil sonst kann das nicht finanzieren. Genau. Genau. Das heißt, die Polen und Holländer finanzieren eigentlich die Löwe-Rettung. Wenn sie zu uns in den Urlaub fahren oder durch uns in den Urlaub fahren.
Okay, Doc. Dann haben wir es, glaube ich, soweit, oder? Für diesmal?
Ja.
Okay. Dann kommen wir zu den Picks. Damian hat was eingetragen. Ui, spannend.
Ja, also für alle Freunde.
Ich trage auch sofort was ein.
Ich habe das auch in letzter Minute. Für alle Freunde des schnellen Fahrens, und ich weiß, dass unter unseren Hörern viele dazu gehören, wobei es diesmal nicht um ein Auto geht.
Oh.
Nein.
Oh.
Also auch nicht um einen Mercedes.
Oh.
Aber fast so gut.
sondern Überraschung, um ein Fahrrad. Aus deutscher Produktion, Highbike. Wie? Heißt die Firma
Highbike.
Ist hier eine Firma, die, glaube ich, in der Nähe von München sitzt oder so. Und in Unterfranken. In Unterfranken, was ist Unterfranken?
Würzburg.
Da,
Würzburg.
Die Ecke.
Schweinfurt.
Da am Main entlang.
Und zwar stellen die jetzt auf der Eurobike, die Fahrradmesse nächste Woche am Bodensee, Friedrichshafen, das nach eigenen Angaben, also nicht nach eigenen, nach Angaben der Firma, erste E-Rennrad der Welt. Vor.
Ich dachte, beim Fahrradfahren, bei Rennradfahren ist das Wesentliche, dass man selber tritt.
Ja, ist es auch, aber wenn du mal richtig schnell fahren willst, dann...
Also 100 aufwärts dann, oder wie?
Naja, so, das kannst du auch bergab.
200, zorn. Okay.
Also an 95 kannst du schon mal erreichen. Nein, aber alles, was über 40 ist, ist schon richtig schnell auf dem Rennrad.
Ja.
Und da musst du schon ordentlich... Kraft in den Oberschenkeln haben, um das treten zu können. Und hiermit kannst du halt eben 45 Stundenkilometer fahren mit Motorunterstützung. 350 Watt Bosch Performance Motor hilft dir dabei.
Das heißt, du brauchst in dem Rennrad ein Nummernschild? Verstehe ich das richtig?
Das könnte sogar sein. Ja.
Das war ein Mofa-Nummernschild, das auf der Bank bringt. Versicherungskennzeichen.
Wenn du diese völlig abgespeckten, abgemagerten Rennräder siehst, wo es auf jedes Kraler kommt, dann hinten so ein Nummernschild.
Aber ich habe hier, ich hab den Link Loser. Ja da.
Donnerwetter.
Ich habe ja den Link dazu gestellt und da findet man auch ein Foto von dem Bike und das sieht gar nicht schlecht aus.
Nee, das sieht echt nicht schlecht aus.
Da denkt ihr jetzt mal ein Nummernschild dazu.
Das weiß ja schon gar nicht,
wo das ist. Da hinten am Sattel, da geht doch so ein Ding
runter
am Sattel hin.
Da hinten am Sattel.
Das ist wahrscheinlich ein Nummernschildhalter.
Ah, das ist ja cool, ne?
Oder du trägst das am Rücken. Da gibt es dann das Fahrradfahrerhemd mit Kennzeichen auf dem Rücken.
Aber ich meine, diese E-Bikes ja insgesamt, die sind ja gemein. Ich war vor kurzem mit meinem Rennrad unterwegs und das hat keinen Motor, außer mein eigener. Und da fuhr so ein alter Mann, ne? Der kam da von rechts und ich dachte, boah, der fährt aber ganz schön schnell. Und bog dann auf meine Straße und er war dann halt ein Stückchen vor mir, ne? Und dann habe ich gesagt, den hast du ja sofort, ne? Und das hat echt gedauert, bis ich den eingeholt habe. Und der war so ganz locker so am Treten in aufrechter Sitzposition, ne? Und ich hing da auf meinem Renner, ne? Wie Zeitfahrposition. Hatte da echt zu kämpfen, an ihm vorbeizukommen.
Also, ja, Wahnsinn.
Schon fies.
Ne? Ja. Aber das sieht echt gut aus.
Das sieht echt nicht schlecht aus, ja, muss ich sagen. Also, mal gucken, Preis steht hier noch nicht davon, aber nächste Woche Friedrichshafen, kann man ja mal hin, sich das angucken. Große Messe. Das
ist bestimmt so ein vierstellig, oder? Fünfstellig.
Ja, fünfstellig ist natürlich schon eine Menge, aber es gibt natürlich Fahrräder im fünfstelligen Bereich und du kannst das bestimmt hier auch ausstatten, dass du da hinkommst, es gibt ja Laufräder, da zahlst du schon allein 3000 Euro für die Laufräder. Also für die Laufräder. Räder. Ja, die Räder, nennt man Laufräder.
Ach so.
Also vorne ist ja eins und hinten bei einem Fahrrad typischerweise sind Räder. Der Fachmann sagt Laufrad.
Ach so.
Der nennt die Räder Laufrad.
Also gibt es auch noch andere? Gibt es auch andere? Nee,
die heißen Laufrad. Also beim Experten.
Laufrad kenne ich für kleine Kinder.
Ja, natürlich. Ja.
Zum Draufsetzen.
Ja. Genau. Oder der Vorläufer vom Fahrrad, gab es ja auch mal sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja. Habe ich noch nie gehört.
Aha. Man lernt nicht was. Es gibt ja dann diese elektronischen Shimano-Schaltungen mittlerweile auch. Die kosten auch schon irgendwie 200.000 Euro.
Mit Batteriebetrieb oder was?
Ja, die sind mit Akku.
Boah,
du hast Ernst? Du hast einen Akku, der ist meistens so unter der Sattelstütze oder in der Sattelstütze integriert. Und vorne drückst du nur noch so Knöpfe. Du schaltest also nicht mehr irgendwie mechanisch, sondern geht alles elektronisch.
Vorteil?
Sehr teuer.
Vorteil?
Geht viel schneller.
Schneller?
Ja. Und du brauchst nicht mehr du drückst ja nur so auf den Knopf. Zack, 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 zack.
Das müsste man jetzt gefilmt haben eigentlich.
Das ist ja echt irre.
Das würde vieles
hat den Nachteil, machen. Die können auch mal ausfallen. Wie jetzt bei einem Wettkampf, eine Triathletin, die lag irgendwie an erster oder zweiter Stelle, war wirklich hervorragend unterwegs. Das war bei den Europameisterschaften auf der Halbdistanz in Wiesbaden. Mhm. Der ist die mechanische Schaltung komplett, die elektronische Schaltung komplett ausgefallen. Das heißt, sie hatte nur noch einen Gang zur Verfügung.
Die Strecke, das kann aber enorm bitter
total
sein.
Total wellig. Es ging hoch und runter. Runter ging es ja, aber hoch. Ne? Und dann hast du meinetwegen vorne bis auf dem vorderen Kettenblatt und hinten, das hast du auch irgendwie komisch gekettet. Du kommst einfach den Berg nicht mehr hoch. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und das ist Pech. Das kann dir mit einer mechanischen Schaltung so natürlich nicht passieren. Nee. Ne?
Ja, zumindest
weniger. Das wird elektronisch. Ich habe ja eine These zum E-Rennrad gerade entwickelt.
Tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist die Antwort der deutschen Ingenieure auf die Doping-Geschichte der letzten Jahre. Ja. Mach Doping überflüssig.
Genau.
Ja. Genau, so ist es.
Fahrt doch so schnell, wie ihr wollt.
Genau.
Wir bauen euch
hinter den springenden Motor ein. Wir machen das technisch. Wir lösen das Doping-Problem technisch.
Fährst du da hin zu der Messe, Damian?
Nee, ich kann nächste Woche nicht.
Okay. Also, die Amerikaner bauen das Tesla als Auto, ne?
Ja.
Und die Deutschen bauen hier das E-Rennrad von der Firma Hightech. Schreibt sich übrigens wieder High. Ich dachte erst High wie hoch, aber High wie Fisch. High Bike. Mhm. Okay. Tja.
Hat der Andreas auch was?
Ja. Ich habe eben was eingesagt. Hast du nicht gesehen?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen.
Ach, das gibt's doch nicht.
Nee.
Das müsste doch schon längst.
Sorry.
All change is saved, eigentlich.
Ach, jetzt sehe ich es. Das ist ja interessant.
Hier, das total, das totale Gegenteil, wo du meintest, eben schnell fahren, habe ich gedacht, jetzt habe ich es gerade eingetragen, bei mir geht es ums Langsamfahren.
Aha.
Also es geht garantiert nicht ums Schnellfahren. Ganz interessant, wir sind jetzt die Woche unterwegs gewesen, mit dem Flieger weg und dann mit dem Mietwagen. Und wir haben diesmal gemietet gehabt Opel Adam.
Mhm. Interessant.
Interessant, da haben wir uns nämlich auch gedacht, sieht irgendwie ganz niedlich aus. Und das probieren wir jetzt aus und hat dann auch geklappt. Letztes Mal haben die uns abgegradet auf irgendeinen anderen Opel, da hatten sie den letzten Opel Adam schon weg. Und diesmal hatten wir einen Opel Adam. Erstens, sieht von außen irgendwie ganz witzig aus.
Ja.
Das erste witzig aussehende Opel-Auto seit...
Lang. Opel-Rekord.
Oh, seit dem Opel GT.
Seit dem Opel GT.
Das ist lange.
Der war schnittig.
Oder der Amanta.
Der Amanta.
So selbe Zeit. So ungefähr, ja. Genau. Das war so 70er, irgendwo, ja. Frühe 70er.
Ja.
Also sieht von außen recht gut aus. Von innen ist dieser Himmel, also dieser Baldachin oben, ist mit LEDs. Das sieht aus, wenn
da
die leuchten, dann sieht aus wie ein Sternenhimmel.
Ist ja heiß.
Kommentar Michael Frey, ein Mädchenauto.
Ach, den gibt es doch auch in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Den gibt es in
ganz vielen unterschiedlichen Farben.
3000 Variationen.
Und Kombinationen und so. Wir hatten den in Gelb. Also das wäre nicht mein bevorzugter. Und man muss aber sagen, der ist... Man kann damit nicht schnell fahren, weil der zieht nicht. Also wirklich. Oder vielleicht war das auch. Das ist ein Stadtauto. Das ist so wie ein Smart oder sowas. Das ist so ein Stadtauto. Damit muss man auch nicht 500 Kilometer über Land fahren. Mussten wir auch nicht. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, das Ding auf 160 zu bringen.
Aha.
Aber das war dann wirklich bergrunter und mit ein bisschen Ruckeln und Schieben. Also so. Normal 120, das geht, aber man muss das nicht machen, aber in der Stadt, glaube ich, macht das Auto schon Spaß und das hat eine wirklich tolle Ausstattung.
Ja.
Also in dem, der hat ein Tempomat, der hat Sitzheizung, der hat ein Bluetooth für Handy Connect, ging total problemlos, super bedienerfreundlich über das Radio, was da drin ist.
Mhm.
Dann hat er eine USB-Schnittstelle. Dann hat er Sitzheizung, habe ich schon gesagt.
Ja.
Und also das sind so
und ein LED-Himmel.
Kleinigkeiten, ein LED-Himmel.
Und vier Laufräder.
So eine Blinkautomatik, eine Start-Stopp-Automatik. Und wir waren also total von den Socken, was der noch. Wenn du unterwegs bist, dann stellst du jetzt der Reihe nach alles raus, was der hat. Halten wir eine Ampel an, das ist eine Kupplung los, bumm, aus. Start-Stopp-Automatik, super.
Und nach dieser Erfahrung jetzt Opel überleben?
Und nach der, also sagen wir mal so, was du bei dem Auto merkst, ist, da hat jemand dran gesessen und hat sich sehr viel Gedanken gemacht und hat ein Auto gestaltet mit Liebe zum Detail. Auch so von der Platzaufteilung, hinten muss man sich nicht reinsetzen, da ist der sehr eng. Aber vorne, wenn du zu zweit bist durch die Stadt, ist der wirklich gut. Kofferraum ist nicht sonderlich groß, aber das Auto ist ja auch nicht groß.
Ist das so 400, 500
oder ja, so ungefähr in der Klasse, für ein bisschen kleiner.
Genau.
Ja. Sieht man aber wenig, ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen.
Die sind noch nicht so lange auf dem Markt.
Ach so. Nee, die sind noch nicht so lange auf dem Markt und also ich denke, das ist ein Auto, was durchaus Spaß machen kann, weil es durchdacht ist und wo du denkst, hey, also das sind die Leute von Opel, also wer bei Opel hat sich den ausgedacht? Keine Ahnung. Nicht so
ist typisch. Das quasi die nächste,
total untypisch.
Nächste Generation Opel Corsa? Oder?
Nee, der ist kleiner.
Nee, der ist kleiner. Der ist winzig klein.
Ach so.
Okay. Ja, der ist so ähnlich wie Ford Ka oder sowas. Mhm. Oder VW Fox. Hieß der Fox?
Ja.
Der ganz kleine von VW.
Ja, die haben doch jetzt noch den Up, heißt der, glaube ich, oder?
So ein bisschen größer als das. Und da denkst du, hey, das ist wirklich da. Da haben die Opels mal was auf die Reihe gekriegt. Das haben die lange nicht auf die Reihe gekriegt. Und es muss in diesem verknöcherten Laden doch noch ein Funken frischen Lebens stecken.
Ja, das glaube ich sehr wohl. Ich meine, auch der Opel Signia, der schaut jetzt nicht schlecht aus.
Ja. Nein, aber seit dem Insignia ist ja nichts mehr Signifikantes passiert, auch nichts Tolles mehr passiert. Und vorher ist ja Jahrzehnte nichts Interessantes gewesen.
Aber der verkauft sich ja, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut, oder? Der Insignia.
Ich glaube, der ging eine Zeit lang recht gut, aber der ist ja auch schon alt, der ist lang auf dem Markt.
Ja, kommt jetzt Neues. Kommt jetzt im Herbst ein neuer.
Ich
weiß nicht, ob es ein Facelifting ist. Oder ich glaube, es ist eher ein Facelifting innen und außen. nicht eine totale Neukonstruktion. Der alte Insignia hatte allerdings auch nicht nur, nur Fans, sondern es gab auch viel Kritik an dem Auto. Die Motoren waren zum Teil einfach träge oder sind träge.
Kofferraum total verbaut.
Völlig verbaut. Du kriegst immer eine schmutzige Hose, wenn du da was reintun willst, weil das hinten so weit übersteht. Die Bedienelemente, die Tastatur vorne in der Konsole völlig überfrachtet. Also ich finde, von der Optik her finde ich den super so zum Anschauen. Fand ich von vornherein und finde ihn jetzt, nachdem er ein paar Jahre auf dem Markt ist, immer noch sehr gelungen.
Ja.
Aber von der Ergonomie her und auch von den, was ich gerade erwähnt hatte, also da hat er doch schon noch ein paar Macken. Ne?
Aber den.
Ist halt
den,
kein Mercedes, ne?
Na, wobei. wobei ich wirklich. Er bringt es in jeder Sendung. Das ist echt fantastisch. Aber den Insignia fand ich für einen Opel schon sehr beachtlich.
Absolut. Ich meine auch die neuen, wenn du dir den neuen, was ist das, dieses Cabrio anschaust. Was Cabrio? Ja, Opel hat ein neues Cabrio auf den Markt gebracht. Ist, glaube ich, auf
Opel GT? Oder?
Wie heißt der? Heißt nicht mehr Kadett. Der hieß früher Kadett. Wie heißt der heute?
Vectra.
Vectra.
Nee.
Astra.
Nee. Astra. Auf Astra Basis, auf der Plattform. Sieht total schick aus. Sieht so ein bisschen aus noch in Ansätzen wie das Saab 9.3 Cabrio. Gehörte ja auch mal zu General Motor.
Und ja,
da haben die noch ein bisschen, der geht hinten so ein bisschen hoch mit dem Hintern. Also ich finde, das sieht echt super ausgelungen.
Sieht man den schon fahren?
Ja, den kannst du schon sehen. So. Ja, in geringen Stückzahlen natürlich noch, weil er gerade eben frisch auf dem Markt ist. Oder dieses Astra GT oder so. Also die haben schon auch schöne Autos mittlerweile. Also dynamische Autos, die sie da auf den Markt bringen. Mhm. Ne? Haben wir aber immer noch eben halt ein paar Baustellen. Noch,
ne? Vielleicht kriegen die das ja so hin, wie Audi das hingekriegt hat, wo es ja früher die
Audi die totalen Spießerautos
80, waren. Wie hieß die? Audi 100 oder so.
Audi 80, Audi 100, ja.
Das wäre aber ein langer
Weg. Und dann haben die Audis ja super die Kurve gekriegt und die Opels müssen das halt auch mal machen.
Das wäre ein weiter Weg. Ich hatte es ja eigentlich gedacht, dass Ford diesen Weg eher noch gehen könnte, aber da sehe ich im Moment eher nicht. Ich glaube, diese
ich irgendwie ganz wenig.
Diese Audi-Entwicklung, die finde ich ja fast einmalig.
Also das war wirklich der Hammer.
Sensationell.
Wie die das hingekriegt haben, war echt der Hammer.
Haben aber auch lange dafür gebraucht, über 20 Jahre.
Du, klar.
Ne? Da hat der Walter Röhrl stark mitgeholfen.
Auch, sicher.
Ja, der hat da zigfache Rallye-Weltmeister mit Quattro. Ja, die ganze Quattro-Technologie.
Die hatten ja dann diese tolle Werbung.
Wo der die Skischanze hochgefahren
einmal
ist,
weißt du die? Aber noch besser hat mir das gefallen mit dem Indianer, mit dem Vater und dem Sohn.
Super.
Wo der Sohn sich da auf den Boden legt und der Vater dann so sagt, Audi.
Ja, super,
Spurenleser, super. Echt gut.
Richtig. Ja. Sehr, sehr gut. Na, Opel war auch mein erstes Auto.
Echt?
B-Kadett.
Hässlich.
B-Kadett.
Coupé.
Coupé. 1500 Mark.
Kult.
2 Jahren TÜV.
Kult. Wie lange hat er gehalten?
2 Jahre.
War nicht schlecht. Und dann wäre der neue TÜV fällig gewesen. Da musste er weg.
Habe ich mir einen Ford Taunus geholt.
Oh Gott.
Für selbes Geld.
Wie lange hat der gehalten? Auch 2 Jahre. Da war der TÜV fällig.
Ich hatte immer noch Geld für... mehr Geld hatte ich damals nicht und es ging nicht anders.
Nein, konnte man damals ja auch...
Taunus war ein schönes Auto, war ein Sechszylinder.
Das war ein großes Auto.
War riesen,
ein Taunus Schiff? War echt eine Schüssel. Also, eine große.
Kumpel von mir hat einen Granada gehabt.
Oh, weia.
Das ist auch nicht schlecht.
Oh, das Schiff bitte.
Ja. Das hatte ich mir auch mal überlegt.
So fuhren die sich auch. Mhm.
Ja,
dann diese Schiffe so.
Die fuhren sich,
Da wurde sie seekrank.
Mit Vinyldach.
Da kommt er ins Schwärmen, der Christian. Jetzt fängt er nur noch, gleich fängt er an mit der deutschen Ingenieurkunst.
Ja, genau. Erzähl ich dann das nächste Mal drüber.
Genau.
Was hast du denn hier noch?
Tu doch mal picken.
Ich?
Ja,
ich habe.
Ich?
Nein. Ich habe noch eine App mitgebracht. Und zwar Waze.
Kennt hat bei mir nicht funktioniert. Muss ich dir sagen, du hast einen Waze geschickt. Ja. Hat er bei mir nicht angenommen, hat gesagt, es ist ungültig.
Okay, muss ich nochmal ausprobieren. Ich habe es jetzt seit 4 oder 5 Tagen drauf. Was ist Waze? Wir haben vorhin darüber gesprochen, über das Thema Navigation. Und da hattest du ja erzählt, Andreas, was will ich eigentlich mit meinem Navi im Auto? Es gibt eigentlich auf meinem Handy Google Maps und da kann man ja schon ganz tolle Sachen machen. Waze ist im Übrigen eine Firma, die jetzt auch von, die auch von Google übernommen wurde.
Okay.
Gibt es aber nach wie vor als eigenständige App. Was zeichnet Waze aus oder was ist Waze? Waze ist auch ein Navigationsprogramm oder Navi-App, aber die sehr stark lebt von der Anreicherung von Daten durch die Nutzer, also alle Waze-Nutzer, die durch die Gegend fahren, haben hier die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form mit einzubringen. Beispielsweise dadurch, dass sie feststellen, da vorne ist ein Unfall, du tippst auf eine Taste drauf und dann wird der Unfall sofort an alle anderen gemeldet und der taucht bei dir ganz einfach an der Straße auf oder in deinem Ding auf. Des Weiteren wird bekannt gegeben, beispielsweise steht die Polizei irgendwo, gibt es irgendwo Radarfallen, du kannst Tankstellen finden, die Leute sagen dir, wo du günstig tanken kannst. Es lebt sehr, sehr stark von Sharing-Funktionen, du kannst Gruppen drin machen. Es geht Parkplätze etc. pp. Also es ist eine Vielzahl von wirklich sehr nützlichen Diensten, die da noch mit integriert sind. Es macht richtig Spaß, mit dem Ding das Ding anzumachen und rumzufahren. Man kann andere Waze ansprechen. Also das sind unheimlich viele Funktionen mit eingebaut, die das ganze Thema Navigieren und Navigation einfach noch ein Stück weit interessanter und spannender machen. Mhm. Das ist echt eine tolle Bereicherung irgendwie.
Bedient sich besser als Glimps?
Bedient sich wesentlich einfacher und besser als Glimps. Also die haben auch explizit daran gedacht, dass du dieses Teil benutzen kannst, während du Auto fährst. Mhm. Du hast also bestimmte Dialogboxen, die du oder Funktionen, die du andrückst. Dann kommt zwar ein Dialog hoch, der schließt sich aber automatisch nach 5 Sekunden. Wenn du wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, da irgendetwas zu machen, dann geht der einfach wieder zu. Die ganzen Tasten, die man hier drin drücken kann, sind nicht irgendwie futzlig, sondern sind groß, dass du mit einem Finger ganz schnell auch drauf kommst. Also da haben sie sich wirklich extrem viel einfallen lassen. Und man kann eben dann auch angeben und sagen, ich fahre jetzt dort und dorthin und kann dann seine Strecke freigeben, sodass andere nachschauen können, in Echtzeit, wo ist der gerade unterwegs. Oder du kannst, wenn du jemand abholen willst, dann braucht der gar nicht mehr sagen, wo er steht, sondern der schickt dann einfach eine Botschaft und sieht dann auf seinem Handy sozusagen, wie du, der ihn abholen will, wie lange du noch brauchst und wo du gerade steckst auf dem Weg. Also sind da ganz, ganz sinnvolle Sachen mit eingebaut worden. Die App ist kostenlos, kann man sich einfach so runterladen und sich registrieren. Kostenlos deswegen, weil ab und an ein bisschen Werbung eingeblendet wird, die ist aber nicht wirklich störend. Man fährt irgendwo auf der Straße und dann kommt irgendwo rechts ein Schild, dass da ein Nissan-Händler ist oder sowas, aber das stört, finde ich, überhaupt nicht störend. Mhm. Ansonsten ist es völlig kostenlos. Und ich habe heute gesehen, dass der Jörg Salmann da auch jetzt Mitglied geworden ist und den werde ich dann später mal anfunken. Und werden wir uns ein bisschen austauschen. Und dann kann man halt das Übliche machen, das auf Facebook teilen und Twitter etc. pp. Also Waze heißt die und schreibt sich W-A-Z-E. Und
das heißt, Glimps hat bei dir ausgedient.
Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit Waze aus. Glimps ist ja ein bisschen ähnliches, hat nicht ganz diesen Community-Charakter. Ja. Hat aber auch Streckenfreigabe etc. Glimps finde ich schon auch toll, aber ich finde es nach wie vor ziemlich kompliziert zu bedienen.
Jetzt muss ich gerade mal die Geschichte von Glimps erzählen.
Ja, mach mal.
Vorletztes Wochenende bin ich mit einem Freund in Frankfurt gewesen, einen Kumpel besuchen und dem hatten wir einen Glimps geschickt. Der hat das also immer nachvollzogen, fand die App total klasse, hat sofort auch runtergeladen, uns einen Glimps geschickt. Mhm. Der war allerdings immer nur bei sich in der Wohnung unterwegs und dann konnte man genau verfolgen, wie er mit 3 Kilometer die Stunde vom Balkon zum Kühlschrank gelaufen ist und sich ein Bier geholt hat. Aber die eigentlich interessante Geschichte war, wir waren also auf den letzten Metern, es war so ein bisschen verwinkelt und an einer Kreuzung bin ich abgebogen und eine Sekunde später klingelt das Telefon, er ist dran und sagt, hey, ihr seid falsch abgebogen, umdrehen und andersrum fahren. Und der hat dann wirklich gesehen, oh, gleich sind sie da und wo fahren sie jetzt denn hin? Das heißt, man sieht es wirklich in Echtzeit. Ja. Wir waren keine 20 Meter gefahren, da war der schon da und hat angerufen und gesagt, Kommando zurück, umdrehen und und um die andere Ecke fahren. Mhm. Und das fand ich dann schon wirklich beachtlich.
Ja.
Also das ist schon erstaunlich, wie gut die Dienste tatsächlich funktionieren.
Also Alternative, die man sich anschauen kann, Glyms, schreibt sich GLYMPSE.
Und du hast es, glaube ich, vor vier.
Habe ich dir schon mal
gekriegt? Channelcast empfohlen. Ja.
Habe ich schon mal.
Wir hatten es in dem Cast empfohlen, als wir in Böblingen waren.
Ah, ja.
Weil da hattest du uns das erste Mal einen Glyms geschickt.
Okay, kann gut sein, ja. Mhm. Also kann man sich mal anschauen und viel Spaß damit. Kostet ja nichts. Und wenn ihr drin seid, dann schaut mal, vielleicht können wir uns da irgendwie miteinander verdrahten. Dann sind wir am Ende der Episode dieses Mal. Ich hätte zwar noch ein zweites Tool, was ich vorstellen wollte, aber das mache ich irgendwann mal anders. Und
ja.
Ich verabschiede mich jetzt erstmal in Urlaub. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im September irgendwann wieder. Haben wir da schon einen Termin festgelegt, Kinders?
Glaube nicht, oder? Wobei wir hatten doch neulich mal einen ganzen Schwung eigentlich ins Auge gefasst.
Also die Schule startet wieder am 12., ne? Mhm. Ich bin auf alle Fälle ab 16. wieder im Land.
Nee, wir haben noch keinen Termin ausgemacht.
Okay.
Ich schlage vor den 19.
Oh, da kommen auf den Feiertag. Feiertage kommen da nicht. Was schlagst du vor?
Den 19.
Donnerstag. Den 19., den Donnerstag.
Ja. Ja, wir können den ja mal ins Auge fassen und uns dann nochmal austauschen.
Ja. Ja, den können wir mal ins Auge fassen. Dann tragen wir das schon mal ein. Also der 19. September dann als nächster Termin. Wunderbar. Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle.
Mhm.
Wünschen alle noch eine schöne Zeit, noch ein bisschen Sommer und
genau.
Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus
miteinander. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.